Herzlich willkommen, Handynotizen Nummer 9, glaube ich. Die beleuchteten Brüder sind am Start, Folge 71, am 13.10. um 17.33 Uhr. Ich bin Tim und Benny ist neben mir auf einem Stuhl. Hallo.
Prost, Tim.
Hallo. Prost.
Willkommen bei mir zu Hause.
Zum 17.33 Uhr Bier.
Zur frühen Stunde. Das heißt, wir sind ganz entspannt und haben Zeit. Wir können einfach unsere Handy-Notizen einer nach dem anderen raushauen. Hast du irgendwas, was du vorab, außer mich fragen, wie es mir geht?
Nö, habe ich nicht. Es ist vielleicht besonders zu erwähnen, dass du Strohwitwer bist.
Ja.
Wir haben deine ganze Bumsbude für uns. Das ist gut. Keine Störung, niemand klopft an die Tür, ist auch ganz gut. Und ich freue mich darauf, eine kleine Folge hier einzustreuen. Ich glaube, wir haben in den letzten beiden Folgen richtig gut abgeliefert. So mein Gefühl.
Ja.
Und ich bin mal gespannt, ob diese Handy-Notizen-Folge das Niveau halten kann. Der Druck ist hoch.
Der Druck ist sehr hoch und wir brauchen schon ein gewisses Maß an Energie, um daran anzuknüpfen. Aber vielleicht finden wir auch einfach einen neuen Stil, einen anderen Stil.
Ich habe auch das Gefühl, heute ist eher so die Gemütlichkeit.
Das ist cool. Das
ist ein gemütlicher Podcast.
Ich habe auch schon die Heizung angemacht.
Ich sitze hier zurückgelehnt auf einem bequemen Sessel, habe die Beine übereinander geschlagen, was man sich früher als Jugendlicher immer nicht getraut hat, weil man dachte, das wäre
schlecht
zu weiblich.
Ach so.
Das wäre schlecht für die Hoden, kann es sein. Tatsächlich, da muss man aufpassen. Aber ich möchte nicht erst über Hoden reden, bevor ich dich frage, wie es dir geht, sondern umgekehrt. Benny, wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut.
Wie geht's deinen Hoden?
Mein Hoden, ich hatte nicht so gut.
Oh Gott,
also
habe ich nicht gerechnet.
Tatsächlich, ganz selten habe ich das mal, dass ich so ein Zwicken in einem der Hoden habe. Und das habe ich zurzeit auch.
Immer im selben?
Glaube ich nicht, nee.
Hm.
Es geht dann auch weg so nach einem Tag. Ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, es ist bedrohlich oder ich müsste zum Arzt gehen. Aber du kommst von der Urologie, vielleicht weißt du mehr.
Ich könnte dich, dadurch, dass wir auch dieses Strohwitwer-Dasein vielleicht noch mal ein bisschen auskosten wollen, untersuchen nach dem Podcast.
Ich habe noch ein paar Arzthandschuhe da.
Wir können jetzt so tun, als so hörspielmäßig, als würde ich dich abtasten. So. Na, mach mal die Hose auf da. Oh, eine schöne Unterhose. Ja, tut es weh, wenn ich hier drücke?
Die ist sehr, sehr neutral. Ja, dann versuche ich immer so ein bisschen...
Steigst du überhaupt nicht drauf ein?
Nein, ich steige da nicht drauf ein. Ich mache jetzt nicht hier dein perverses Doktor-Hörspiel mit. versuche ich immer so, das kennst du vielleicht auch sonst, die Unterhose ein bisschen weg von den Hosen zu ziehen.
Ja.
Damit man da mehr Raum hat.
Ja.
Und manchmal ist es auch so an kalten Tagen vielleicht, dass sich der Hodensack so zusammenzieht, dass man das Gefühl hat, es ist ein bisschen wenig Platz für die Hoden. Und dann, ich weiß nicht, ob es jetzt um 17.33 Uhr am Anfang der Podcast-Folge sinnvoll ist, aber dann kann man durch ein wenig, ich sag mal, Massage der Hodenhaut das ganze Ding wieder weitermachen. Und ich glaube, das hilft. Ich habe den Eindruck, das hilft.
Also du hast das Gefühl, wenn es zu kalt ist...
Nee, ich glaube nicht an der Kälte. Also die Kälte, bei der Kälte passiert es auch, aber manchmal ist es auch unabhängig davon.
Dass sich die Hodensackhaut so zusammenzieht,
ja, dass sie hart und fest wird.
Dass die Testikel nicht mehr genügend Platz haben.
Ja, genau.
Das sollte nicht passieren.
Ich wurde mal gefragt, ich glaube, es war vielleicht bei der Tauglichkeitsuntersuchung für die Bundeswehr, für den Wehrdienst, ob... Nee, das kann nicht da gewesen sein, weil da tasten die ja eh ab. Irgendwo wurde ich mal beim Arzt gefragt, ob beide Hoden im Sack hängen.
Ja.
Und da war ich irritiert, ob der Frage. Und dachte, ja. Und da wurde mir erklärt, dass es das gibt, dass bei manchen die Hoden nach innen verschwinden.
Korrekt. Eher bei Kindern.
Wanderhoden, möchte ich es nennen. Und dass das nicht gut sei. Und auch wahrscheinlich wegen der Temperatur und so. Ne?
Exakt deswegen, ja.
Und seitdem habe ich ein bisschen Angst davor. Das ist so wie das, was ich gerade in der anderen Podcast-Folge von uns gehört habe, dass ich immer noch Angst habe, beim Kacken so doll zu drücken. Habe ich Sorge, dass mir ein Hoden in den Bauch wandert.
Das ist unwahrscheinlich, wenn dir das nicht schon längst passiert ist. Da hast du eine Veranlagung zu, dass das passiert. Und das ist vor allem eher ein Problem in jungen Kinderjahren. Und tatsächlich ist ja der Hodensack ein Thermostat, der ja immer dafür sorgt, dass die Hoden in einer Temperatur sich befinden, die nicht schädlich ist.
Mhm.
Nicht zu kalt und nicht zu warm.
Ja.
Und das ist natürlich bei so Bauchhodenanlagen, so sagt man,
dann werden die zu
nicht
heiß.
Mehr, nicht mehr der Fall, dann werden die zu heiß und man hat eine extrem höhere Gefahr, ein Hodenkarzinom zu entwickeln.
Ah, ich dachte, das wäre auch ein Problem, weil dann die ganzen Spermien absterben.
Absterben weiß ich nicht, aber auf jeden Fall geht das auch zulasten der Fruchtbarkeit, aber vor allem ist es auch für Hodenkrebs in jungen Jahren ein
Faktor. Also ich kenne das nämlich tatsächlich, dass die eine sehr unterschiedliche Höhe haben und das auch ein, dass ich manchmal das Gefühl habe, oh nein, wenn ich mich jetzt falsch hinsetze, dann fluppt es vielleicht doch weg. Und deswegen bin ich da ein bisschen alarmiert.
Weg, wohin jetzt?
Ja, in den Bauch
rein. In den Bauch
rein. Nicht aus dem Sack raus.
Deswegen sitzt du auch nie mit überschlagenen Beinen irgendwo.
Doch, ich mache das schon, aber es gibt Situationen, in denen ich da ein bisschen mir unwohl ist. Ich finde sowieso, dass das alles ein bisschen zu unpraktisch am falschen Ort ist. Beim Fahrradfahren, beim Bein übereinander schlagen, es ist irgendwie immer so, die Beine sind halt zusammen. Die bewegen sich viel und da so ein verletzliches Teil anzubauen,
ja, das ist
irgendwie nicht so praktisch.
Hätte besser gemacht werden können von Darwin oder
wer auch immer. Ein Ei jeweils unter den Achseln oder so.
Aber da, nee,
bist ja, das ist noch mehr gequetscht, aber dass da so eine Puffer
und vor allem Höhle zu warm. Das
ist
zu warm.
Ja, das ist zu warm. Wo könnte man die denn noch haben?
Man könnte die auch einfach irgendwie vom Grund auf anders. Gibt es eine sehr, sehr schöne Szene im Film Movie 43, glaube ich. Movie 43. Wo Hugh Jackman und Kate Winslet so ein Blind Date haben und er ist so ein reicher, schnöseliger Typ, im total schicken Restaurant, alle total aufgebrezten Herzen. Er ist ganz reich und erfolgreich und charmant und gut aussehen und dann hat er halt so einen Schal um und macht den dann ab, als sie zum Platz gehen, hat einfach einen Sack am Kinn. Und alles ganz normal und alle kennen ihn da auch und wissen, dass er mit dem Sack am Kinn ist und Kate Winslet wusste es halt nicht und spielt es so gut. Eine großartige Szene. Ach, okay. Alles über Handynotizen 9 und Hoden.
Testikel.
Könnte jetzt schon möglicherweise entschieden sein. Möchtest du das Thema verlassen?
Ja, okay. Ich bin zufrieden.
Hast du noch was? Noch was dazu Passendes?
Nee, nur vielleicht noch, wenn du einen Fußball reinkriegt, aber das ist ein Oldie. Das kennt jeder.
Das kennt jeder mit einem Hodensack.
Im Hodensack, was?
Ja,
aber auch andere kennen es sozusagen aus, weiß nicht, Filmen oder von Erzählungen oder
was
so.
Würdest du
allgemein
machen,
bekannt.
Was würdest du machen, jetzt so diese ganz klassische Frage, wenn du für einen Tag eine Frau wärst, was würdest du tun?
Darüber haben wir, glaube ich, schon geredet.
Nein, haben wir nicht.
Das ist auch immer wieder
zu sagen, vor allem, wenn es nicht stimmt.
Das ist auch so eine langweilige Frage.
Nein, das ist keine langweilige Frage, das ist eine gute Frage.
Nee,
sehr gute nicht. Frage. Das ist die beste Frage, die ich dir bisher gestellt habe, seitdem wir uns kennen. Jetzt zieh dich nicht so, jetzt beantworte
Es gibt die Frage. Keine guten Antworten auf die Frage. Das einzig Sinnvolle, was man machen kann, ist masturbieren.
Das ist überhaupt nicht das einzig Sinnvolle, was du damit machen kannst. Du kannst mal versuchen.
Sei mal kreativ, sag mal, was man noch machen kann. Man kann sich in soziale Situationen begeben, um nachzuvollziehen, wie Frauen sich fühlen.
Exakt. Genau das meine ich und genau das wäre ich auch. Ich würde natürlich auch masturbieren und mir öfter an die Brust fassen, als das normalerweise nötig ist. Aber generell sexuelle Handlungen sind natürlich super spannend, immer aus der anderen Perspektive zu erleben. Aber ich würde auch diese 24 Stunden dazu nutzen, eben genau das zu machen. Einfach vielleicht mal abends in eine Bar zu gehen. Bisschen schick gemacht und sowas. Um sowas einfach mal wirklich am eigenen Leib nachvollziehen zu können.
Würde ich auch machen, hast du recht.
Noch empathischer
zu werden. Die Frage war besser, als ich dachte.
Ja, siehste.
Aber nur, wenn man so eine kluge Antwort gibt, wie wir beide. Ja. Die meisten sagen nur, masturbieren.
Es ist Folge 71. Du solltest es langsam ein bisschen einschätzen können.
Wir sind ein besserer Podcast, als ich uns Credit gegeben habe. Eben gerade, ansonsten nicht. Sonst lobe ich uns sehr für uns. Unsere Performance. Wir sind in der Handy-Notizen-Folge. Bitte feuer los mit deiner allerersten Notiz des Abends.
Es ist die allerletzte, die ich aufgeschrieben habe. Ich möchte nämlich etwas abschaffen. Und ich möchte, dass das überall abgeschafft wird.
Mein Glück, ich dachte in unserem Podcast.
Ja, da auch. Überall muss es. Also es ist eine Redewendung, die ich abschaffen möchte. Ach die so. Mir richtig auf den Geist geht.
Wie geht es dir?
Nein. Wer lesen kann, ist stark im Vorteil. Mhm. Boah, mach mich das aggressiv. Mhm. Innerlich jedenfalls. Mhm. Äußerlich bin ich charmant und ein gute Launebär, aber innerlich denke ich mir immer...
Oh, was daran macht dich wahnsinnig?
Es macht mich wahnsinnig, dass ich die Leute... Dass es cleverer klingt, als es ist.
Ja. Das ist gut formuliert. Das ist klar im Vorteil, ist einfach zu... Deswegen ist die englische Variante read the fucking manual oder so, ist wesentlich besser, weil das viel direkter ist. Das andere ist so, noch ein kleiner interessanter Kniff. Und das, darüber haben wir schon mal geredet. Diese Redewendungen funktionieren nur dann, wenn sie originell sind und nicht, wenn sie einfach kopiert sind.
Ja.
Das ist halt so eine Sache, die jeder kennt.
Und bei dieser Redewendung ist es ja nochmal ganz besonders
so, bildet, denken, hilft,
dass es eine Art der Formulierung ist, die die Menschen normalerweise nicht in ihrem Sprachschatz haben.
Ja, richtig.
Ist klar im Vorteil. Das ist eine Satzkonstruktion, die gibt es sonst nicht. Deswegen wirkt es noch künstlicher. Und ich bin dagegen. Ich möchte, dass das weggeht.
Aber da gibt es sehr viele. Lesen, bildet, denken, hilft, ist das auch.
Habe ich noch nie gehört.
Diesen Satz. Und ja, es gibt viele, die genau dieser Sprüche, diese oftmals kopierten Phrasen. Es sind Phrasen.
Ja, es sind Phrasen.
Phrasen sind nicht gut.
Nee, Phrasen sind nicht gut. Ja, und das war gleich meine erste Forderung.
I support you.
Aber ich kann auch gleich noch was anderes, was ich gerne abschaffen möchte. Und zwar, fight me.
Oh, ich suche jetzt nur meine Handynotizen gleich durch nach Dingen, die ich abschaffen möchte.
Okay.
Gute Aufgabe.
Was ich abschaffen möchte, und du hast mich schon oft überzeugt mit vielen Dingen, wo ich am Anfang auch dachte, ich bin gar nicht so beweglich da von meiner Meinung her, aber da hast du mich mit guten Argumenten überzeugt. Aber eine Sache, vielleicht findest du es selber gar nicht gut, da wirst du es nicht schaffen, nämlich karamellisierte Zwiebeln. Karamellisierte Zwiebeln sind der größte Bullshit, der sich jemals in der Küche ausgedacht
wurde.
Weil sie immer und in jedem Kontext und ausnahmslos viel, 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 viel schlechter sind als rohe Zwiebeln.
Nee.
Immer. Always prove me wrong.
Das ist halt das Ganze, kann ich nicht proven, das ist ja schon tatsächlich eine Geschmackssache. Was das Geile an karamellisierten Zwiebeln ist, ist, dass es halt süß ist.
Aber dann mache ich mir doch keine Zwiebeln, wenn ich auf was Süßes
Lust habe. Doch, die haben ganz besonderen Geschmack, der sehr, sehr gut passt zu allem Möglichen. Gerade irgendwie auf so einem Burger drauf, noch so einen Haufen.
Gerade da
das,
nicht.
Das schmeckt sehr gut.
Burger. Und
oder auf einem Steak oder was
nein, auch immer. Nein, nein, nein. Echte Zwiebeln oder gar keine Zwiebeln. Also komplette
Aber ich meine, das ist doch einfach nur eine Art, das zuzubereiten. Das ist doch genauso, wie wenn du sagst, Pommes, keine Pommes. Warum Pommes? Kannst du Kartoffeln essen? Also, ich kann ja sein, dass du sagst, du findest, für dich sind karamellisierte Zwiebeln, magst du nicht, oder du magst es lieber, wenn sie nicht karamellisiert sind. Aber das gilt ja für ganz viele Sachen. Du magst ja auch vielleicht Pommes lieber als Kartoffelspalten. Und du magst ja vielleicht, Erbsen lieber als Karotten oder so. Also, das sind doch einfach zwei verschiedene Dinge.
Nein, es ist einfach eine deutliche Verschlechterung des Originalzustandes.
Es geht ja um die Verschlechterung.
Es geht um die Verschlechterung, die überhaupt nicht notwendig ist. Und ich habe jetzt bei HelloFresh
das mehrfach gehabt. Ganz viele Leute mögen keine rohen Zwiebeln.
Ja, aber das verstehe ich halt auch schon nicht, obwohl ich mit bald so eine Person heirate. Aber verstehe ich einfach nicht. Aber vor allem
so scharf
auf solchen Sachen wie Burger oder neulich veganen Gemüsedöner. Da sollte man die Zwiebeln karamellisieren. Ja. Ich hatte da schon alles vorbereitet. Dann habe ich gedacht, fuck it, nein, ich halte mich nicht jetzt an dieses Rezept. Und das aus meinem Mund, der sagt, es ist eigentlich unhöflich, wenn man nicht nach Rezept kocht, wenn es eins gibt. Dann ist es eine
fehlende Würdigung. Das ist doch gut, wenn du
ja,
das lieber magst.
Warum verschlechtert man den Leuten das Essenserlebnis?
Die Leute verschlechtern für viele Leute wie für mich. Ich esse es lieber karamellisiert.
Nein,
natürlich.
Das glaube ich dir nicht.
Das ist doch Quatsch.
Nein, das sagst du jetzt, um anzuecken. Ich bin mir sicher. Das kann
nicht sein. Das ist doch total karamellisierte Zwiebeln sind total mainstream. Was ist denn mit angebratenen Zwiebeln, die nicht karamellisiert sind?
Sind okay. Da kommt halt drauf an, manchmal ist das die beste Variante. Aber also für Burger insbesondere und für Döner auf gar keinen
Zwiebeln, Fall. Wenn du die richtig lange schön anbrätst, werden ja auch so von sich aus schon süß. Und wenn du da halt noch ein bisschen Zucker mit dazu machst oder Honig, dann werden sie halt einfach süßer.
Fürchterlich.
Das ist
fürchterlich.
Einfach wie ein Chutney oder wie eine Soße.
Und ganz weich
werden
die auch. Das ist auch nicht gut. Nein.
Du magst doch matschiges Essen.
Ja, aber Zwiebeln müssen knacken.
Ja, okay. Aber viele Leute sind halt rohe Zwiebeln viel zu scharf.
Das ist mir jetzt zu spät. Der Abschaff-Train ist unterwegs. Das wirst du nicht mehr verhindern können. Es wird bald nicht mehr diese Phrase geben. Wer denken kann, ist klar im Vorteil. Und auch keine karamellisierten
Zwiebeln. Wie kannst du denn, da musst du ja Zucker verbieten oder Zwiebeln. Oder
nein,
Zwiebeln.
Einfach die,
das, den Leuten, die, das Wissen,
die Handlung an sich. Du kannst dir auch alle Bestandteile für Heroin kaufen. Ist ja auch erlaubt. Aber du musst sie ja nicht zusammenmixen.
Ja, aber das du verboten. Kannst dir das Heroin schwierig nur zu Hause herstellen, aber karamellisierte Zwiebeln, da passt einfach Zwiebeln in die Pfanne, schmeißt Zucker drauf, fertig.
Meinst du, wenn Heroin genauso leicht wäre, würden viel mehr Leute Heroin herstellen? Vielleicht ist Heroin ganz leicht, man weiß es. Also man müsste sich damit auseinandersetzen. Meinst du?
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass du drei Sachen im Biomarkt kaufen musst und dann noch eine aus dem Baumarkt und dann kriegst du daraus relativ schnell Heroin hin.
Das ist schwierig. Außerdem ist es ja illegal. Wenn du es schaffst, dass es illegal ist, Zwiebeln zu karamellisieren, dann hast du eine Chance. Aber dann versuch das mal zu kontrollieren.
Ja, kannst du nicht, aber
es Erfolg ist dabei. Das ist, die Zwiebeln, das ist ja auch so ein Ding. Bei Heroin, da geht es ja um das Endprodukt, das du dann verkaufst. Mhm. Karamellisierten Zwiebeln ist das, also kann wirklich jeder Dufus und jeder Heroinsüchtige kann sich zu Hause karamellisierte Zwiebeln machen. Deswegen ist die Distribution kein Problem und dadurch ist auch die Kriminalitätsbekämpfung sehr schwierig.
Sehr schwierig.
Wenn du nicht bereit bist, Zwiebeln oder Zucker oder beides oder Pfannen oder Öl zu verbieten. Öl brauchst du nicht mehr richtig.
Nein, oder man kann einfach alle Küchen mit Kameras ausstellen.
Ja, gut. Und dann sitzt da irgend so ein armer Kerl.
Viele.
Der sich Leute, die sich ansonsten immer Kinderpornos angucken müssen den ganzen Tag, gucken sich dann Küchen an.
Das, wenn man dann in der Tombola bei der letzten Betriebsfeier gewonnen hat, dann muss man sich nicht mehr die Kinderpornos angucken, sondern kann den Leuten in der Küche zuschauen.
Allen 80 Millionen.
Ja.
Da hast du 18 Millionen Monitoren, wie in Minority Report.
Was möchtest du abschaffen?
Ich möchte Leute abschaffen, die an der Ampel nicht drücken.
Oh ja.
Das
ist gut.
Das ist.
Das sollte man unter Strafe stellen.
Und ich finde es so schlimm, dass ich so viel Angst davor habe, dass es mir selber passiert. Wenn ich selber an der Ampel stehe und jemand anderes kommt und drückt die Ampel, fühle ich mich wie der letzte dumme Tourist, der die Geflogenheiten vor Ort nicht kennt, so ertappt und nackt und bloßgestellt.
Das passiert mir nicht. Das ist so tief in meiner DNA einprogrammiert, da sobald es geht, drauf zu drücken, wenn noch nicht gedrückt wurde.
Ich weiß nicht genau, woher das hier bei mir kommt. Leute, die an der Ampel nicht drücken. Da steckt ja noch irgendwas anderes dahinter, weil es ist ja kein Problem. Du kommst an der Ampel und kannst drücken. Aber ich freue mich halt auch immer, wenn ich an der Ampel komme und da schon jemand steht.
Ja,
und ich glaube, das ist die Enttäuschung. Du fährst mit dem Fahrrad auf zu, denkst, geil, da ist schon einer, kommst du hin und denkst so, ach nö. Ja.
Das fühlt sich dann so an, also wenn schon gedrückt wurde, als wäre dir Wartezeit erspart worden.
Genau, beim Fahrstühlen übrigens auch.
Bei Fahrstühlen auch. Aber da gibt es ja noch die Problematik, die Leute, die auf beide Tasten drücken.
Ja, das passiert, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, es hat sich inzwischen rumgesprochen.
Nein, das passiert. Auf jeden Fall passiert das.
Fahrstühle sind so... Das sind so Wunderwerke der Technik. Ich habe mal versucht nachzudenken, weil eigentlich denkst du, okay, man drückt einen Knopf, dann kommt ein Fahrstuhl. Aber wenn du drei Fahrstühle hast und in einem Fahrstuhl möchte jemand in den zweiten Stock fahren und jetzt gibt es aber im dritten und im sechsten Stock auch noch zwei Leute, die gleichzeitig nach unten drücken. Wie wird dann entschieden in dem Moment, welcher wo losfährt? Geht der eine, in dem derjenige sowieso gerade runterfährt, hält beim sechsten Stock und fährt dann zum vierten oder fährt er gleich zum vierten und der andere dazu fällt? Also das sind ja komplett intelligente, miteinander abgestimmte Systeme, die immer genau wissen, welcher Fahrstuhl wo ist und welcher Fahrstuhl in welche Richtung gerade unterwegs ist und dann die kürzeste Route all dieser verschiedenen Komponenten berechnet. Glaube ich zumindest, dass es so ist.
Würde ich auch vermuten.
Ein Supercomputer.
Zumindest bei funktionierenden Fahrstühlen. Ich weiß nicht, kennst du nicht auch alle Fahrstühle, wo du nicht das Gefühl hast, dass das so gut aufeinander
abgestimmt ist? Das stimmt, aber gerade bei meiner Arbeit gibt es drei Fahrstühle und ich beobachte das immer und ich habe festgestellt, dass es eben nicht so ist, dass immer ein Fahrstuhl, der sowieso gerade fährt, alle abklappert, sondern dass tatsächlich, wenn ein anderer Fahrstuhl verfügbar ist, der schneller bei dem Drücken der drückenden Person sein kann, dass dann der auch mit aktiviert wird. Und dass der aber nicht umsonst die Tür sich öffnet, sondern dass der dann wirklich vielleicht den einen abholt und der andere fährt in der Zwischenzeit vorbei und holt den anderen ab und beide kommen unten an.
Was meinst du, warum ist Paternoster nicht mehr so ein großes Ding? Ist das einfach energetisch schlecht, weil einfach dauerhaft Betrieb ist, ob das nun gebraucht wird oder nicht? Weil eigentlich ist es ja ein sehr, sehr gutes Konzept, weil du eigentlich nahezu nie warten musst, außer vor dir wollen gerade auch 20 Leute nach oben oder nach unten.
Ich glaube, Stolpergefahr ist der einzige Grund.
Meinst du?
Es ist wenn du so gerade so eine Behörde und dann muss da die 80-jährige Omi in den vierten Stock und die ist ganz, ganz schwierig unterwegs zu Fuß und dann muss die da rein und wenn die, wie die über so eine kleine
Stufe dann stolpert. Also Barrierefreiheit letzten Endes.
Ja.
Okay, das ist ein gutes Argument. Aber ließe sich dann nicht irgendwas, weiß ich nicht, ein Knopf, wo man draufdrückt und dann bleibt einfach die nächste Ebene für 5 Sekunden stehen? Das wäre doch möglich.
1, 2.
Oder 10 ja, halt, keine Ahnung.
Ja, oder mit irgendwie so einer Lichtschranke oder so, dass man, wenn man, ließe sich bestimmt machen, aber dann ist vielleicht die Frage, gibt es außer dem Coolness-Faktor da noch wirklich einen Mehrwert? Also ja, er fährt die ganze Zeit, das ist schon praktisch und du hast halt nicht nur eine Kabine, sondern 10.
Also in meiner alten Arbeitsstätte, wo ich viel und regelmäßig Fahrstuhl gefahren bin, habe ich mitunter, wenn es schlimm lief, mindestens eine Minute darauf gewartet, dass ich einen bekommen habe. Und ja, das wäre beim Paternoster nie passiert.
Da hast du ja sofort immer
einen. Genau. Und das finde ich
eigentlich praktisch. Ist ein Paternoster schon wirklich sehr, sehr gut. Da hast du recht. Man müsste, vielleicht ist das ein neues. Wir machen moderne Paternoster, barrierefreie Paternoster.
Ja, gut.
Was ich nicht verstehe, vielleicht habe ich das schon mal gesagt, ist, warum du eine Knopfauswahl im Fahrstuhl nicht wieder rückgängig machen kannst durch erneutes Drücken. Es passiert so oft, dass Leute aus Versehen gegenkommen oder dass du drückst und denkst, ah nein, ich muss in den Fahrstuhl.
Ja.
Warum kannst du das nicht tilgen? Das ist ein Supercomputer dahinter offensichtlich, wie wir gerade festgestellt haben. Der muss doch mit berücksichtigen können, wenn du was stornierst.
Nee, das kann er nicht. Das ist zu viel. Alles andere kriegt er gut hin. Gut.
Pfeift schon auf allen Zylindern.
Der kann gut mit drei Wellen jonglieren, aber wenn du einen vierten dazu haust, dann fahren alle runter.
Und der Fahrstuhl
auch. Und der Fahrstuhl auch.
Sie haben eine falsche Taste gedrückt. Sie werden jetzt sterben. Ja, das frage ich mich wirklich. Das ist so ein offensichtlicher Flaw bei Fahrstühlen, der so häufig auftritt, dass ich irgendwie denke, die Ingenieure müssten doch, das muss möglich sein.
Es gibt auch diese Tür-Zu-Taste manchmal. Ja. Ne? Wusstest du, dass ungefähr, das sind jetzt keine ganz genauen Zahlen, aber ungefähr in 50% der Fälle diese Taste keine hinterlegte Funktion hat,
nein,
sondern nur
ist Placebo ist. Ist das eine Theorie von dir?
Nein, das weiß ich tatsächlich aus einem anderen Podcast, wo behauptet wurde, dass die nie eine Funktion haben und dann hat sie ein Baumensch, der sich beruflich mit Fahrstühlen auseinandersetzt, dazu gemeldet und hat das gesagt, dass in ungefähr der Hälfte der Fälle hat das Ding keine Funktion und in der anderen Hälfte der Fälle funktioniert es ganz normal.
Also ich habe auch den Eindruck, weil es ja so ist, dass wenn jemand die Lichtschranke verlässt, die Tür sich schnellstmöglich eigentlich wieder, also mit so einer gewissen Verzögerungszeit, eigentlich wieder schließt. Und ich nicht den Eindruck habe, dass du mit dem Knopfdruck da überhaupt zwischenkommen kannst, um das noch zu beschleunigen.
Das kommt ja sehr auf den Fahrstuhl an.
Ja, je nachdem, wie schnell sich die Tür schließt. Aber ja, in der Regel ist es ja so, man geht aus dem Fahrstuhl und die Türen schließen sich relativ schnell wieder. Und ich habe den Eindruck, dass diese Zeit tatsächlich kaum verkürzt werden kann. Ich habe immer gedacht, dass das irgendwie noch für Ausnahmesituationen, aber es gibt ja keine. Die Türen schließen sich immer von selbst. Vorsicht bei der Abfahrt. Nee, du hast recht.
Also was ich bei meiner alten Arbeitsstelle sehr häufig erlebt habe, ist, dass man irgendwie in Erdgeschoss eingestiegen ist, um in den dritten Stock zu fahren. Und im zweiten Stock war dann offensichtlich jemand, der das mit den Hoch- und Runtertasten nicht verstanden hat.
Ja.
Und dann hält man an, die Tür geht auf, keiner will rausgehen und keiner kommt rein.
Dann drückt man schnell wieder
rein. Dann drückt man schnell wieder rein. Und ich glaube, allein darüber habe ich bestimmt schon 2 Stunden Wartezeit in meinem Leben gespart. Also ich glaube, dass die,
okay, wenn
die
das programmiert ist,
ist.
Aber wozu ist die Tür auf-Taste?
Falls die schon zugeht und jemand noch reingelaufen kommt, aber dann hält man normalerweise einfach den Fuß oder eine Hand dazwischen.
Also eigentlich kann man die Tür auf- und Tür-Zutasten beide abschaffen.
Nein, die Tür-Zutaste ist super gut. Super gut.
Für diese Fälle, die du beschrieben
hast. Nicht nur, auch das normale Aussteigen. Es geht einfach schneller.
Ich drück die immer.
Ich drück die auch immer,
wenn es nicht. Und ich fühle mich immer ein bisschen unfreundlich, wenn ich mit jemandem, wenn ich es eilig habe und jemand steigt zu, dann hasse ich die Person immer schon, ohne dass sie was dafür kann. Also ich hasse sie nicht wirklich, aber ich ärgere mich, dass sie jetzt
reinkommt. Dass sie existiert. Dass
sie existiert. Und wenn die dann rausgeht, versuche ich immer ganz, dass sie es nicht mitkriegt, ganz schnell auf diese Taste zu drücken.
Mhm.
So, dass, als ob ich ihr sie so noch mit raustrete und dann. Und ich finde das irgendwie, ich möchte nicht, dass die Person das mitbekommt, weil dann gebe ich ihr zu das genau das Gefühl, dass ich nicht möchte, dass sie existiert. Was richtig ist, aber ich will ja nicht, dass sie sich so.
Dass sie die Wahrheit erkennt.
Ja, genau.
Ja, das ist, finde ich, ein bisschen seltsam. Ich mache da nehme ich keine Rücksicht drauf. Peinlicher ist es eigentlich, wenn man reingeht als Einziges, man macht die Tür-Zu-Taste und dann kommt noch jemand angelaufen. Und dann könnte man ja einem unterstellen, dass man das bewusst gemacht hat, um die Person auszuschließen, aber hat man in der Regel
nicht.
Deswegen ist es sehr wichtig, dass man in einem solchen Fall ganz offensiv dafür sorgt, dass die Tür dann doch nicht zugeht.
Ja.
Dass man, wenn ich das gleich gesehen hätte, hätte ich nicht gedrückt.
Ja.
Das ist wichtig.
Hätte ich cool.
Was war deine Handy-Notiz? Das war gar nicht der Fahrstuhl. Die Ampel, ja, stimmt.
Bei der Ampel wollte ich noch was sagen. Beim Thema Ampel. Ich habe neulich festgestellt, das fand ich ein richtig interessantes Phänomen, irgendwie ein befriedigendes, weil es sich so mit der Logik deckt. Bei diesen Fahrradampeln, die Rot und Grün kennen,
ja.
2 Rot, 1 Grün, warum eigentlich immer 2 Rot?
Haben die immer 2 auch?
Nicht immer. Es gibt auch welche mit einem, aber doch, die hat 2.
Okay.
Zum Beispiel dann, als der Krugschoss die Sängermann schoss in der großen Kreuzung. Und eigentlich ist es ja so, dass die 3 haben wegen Rot, Gelb, Grün.
Ja.
Aber diese Doppelrot-Grün gibt es auch, wo man sich auch fragt, haben die irgendwie nur ein Gussmodell mit 3 Kugeln und es geht nicht anders? Und warum eigentlich kein Gelb für Fahrradfahrer? Dann kannst, also irgendwie ist das super
gut. Ja, Gelb für Fahrradfahrer brauchst du ja
nicht. Brauchst du nicht, Aber zumal wenn du ja schon die drei Dinger hast.
Mit der Gelb-Phase für die Autos.
Wenn du schon die drei Dinger hast, ja, dann musst du nicht zwei rot machen.
Nee, das stimmt.
Ich finde eigentlich eher, dass du solltest positiv sein und zwei grüne machen. Und eine rot. So, yeah, du kannst los. Und nicht, obwohl, weil das ist vielleicht
oder, sicher, was einfach eine richtig gute Funktion ist, wenn Ampeln das haben, wenn die drei haben und wir brauchen nur rot und grün, dass sie die dritte benutzen, um die Zeit ablaufen zu lassen, bis sie grün
wird. Das mag ich nicht.
Boah, ich finde das fantastisch.
Das mag ich nicht. Also die Idee ist ja, dass die Leute nicht so viel über rot gehen.
Ja.
Was, glaube ich, auch funktioniert, auch bei mir. Aber, also, weil du, wenn da noch 3 Sekunden sind, dann gehst du nicht rüber. Aber das macht es nicht wirklich sicherer, weil wenn nur noch 3 Sekunden sind, haben die anderen eh schon rot und dann, ich weiß nicht.
Ich finde es einfach gut zu wissen, wie lange ich warten muss.
Ja, das unter Informationsaspekten ist es tatsächlich gut. Aber ich mag auch ein bisschen dieses psychologische Spiel mit der Ampel. Dass du willst nicht die ganze Zeit drauf gucken, aber du willst auch nicht den Moment verpassen, wenn sie auf grün springt. Und du musst aufmerksam sein, aber nicht zu fokussiert. Du musst lässig sein, aber trotzdem alert. Das gefällt mir.
Lässig, aber Ampelpsychologie.
Ampel. Ich bin auch immer gerne, wenn man mit ganz vielen Leuten an der Ampel steht, will ich immer der sein, dessen Fuß als erster auf die Straße schlägt. Ohne so loszulaufen, loszusprinnen. Aber weißt du, die anderen stehen dann noch so troppelig da rum und gucken in ihr Handy und so und ich habe den sicheren ersten Schritt auf der Straße.
Weil du als erstes checkst, dass jetzt die Zeit angebrochen ist, loszugehen.
Ich bin der Vorreiter.
Also nicht nur haben wir in der letzten Folge gelernt, dass du umgekehrte Psychologie bei deinem Penis anwendest, wenn du an der öffentlichen Toilette am Pissoir stehst, am Urinar stehst und pinkelst, sondern auch versuchst, Ampeln outzusmarten. Okay, interessant. Interessante Aspekte. Guck mal, wer hätte das gedacht, als wir diesen Podcast hier vor knapp 3 Jahren... Oh, warte mal kurz. Nee, 2 Jahren, ne? Ja, vor 2 Jahren. Etwas länger. Ja, hatten wir im September. Haben wir verpasst. Alles Gute nachträglich.
Alles Gute nachträglich. 2 Jahre Belebu.
Also ich lerne noch neue Dinge über dich.
Aber, ich glaube viele. Aber jetzt das interessante Phänomen, ich habe diese Bullaugen, diese Ampel berührt mit meinen Händen.
Ja.
Ich habe sie umschmeichelt und dabei festgestellt, und es war so eine geile Erkenntnis, dass die Roten wärmer sind als die Grünen. Sie sind warm, aber die Roten sind wärmer, weil die Grünen immer länger abkühlen als die Roten zwischendurch.
Ja, genau, weil die einfach länger an sind, die Roten.
Ja, und das ist völlig offensichtlich, aber das logische Weltbild haptisch bestätigt zu bekommen, ist irgendwie schön. Also erstmal dachte ich, oh krass, man fühlt richtig die Wärme und dann dachte ich, mal gucken, ob sich die Grüne anders anfühlt. Und tatsächlich, sie war auch warm, aber etwas weniger warm.
Ja, vor allem, aber jetzt ist natürlich die Frage, du müsstest jetzt die Probe aufs Exempel machen, ob denn nicht, wenn sie auf grün
springt
und sie weiter anfasst, ob das dann nicht innerhalb kürzester Zeit sich ändert.
Ist ja auch, tut es glaube ich nicht, so schnell wird das nicht warm.
Naja,
aber
das leuchtet ja
insgesamt über den Tag kühlt sie länger ab und brennt weniger lange.
Da bin ich ganz sicher, ob das nicht
probiert
einfach...
Probiert das mal aus, wenn ihr das nächste Mal macht, bleibt mal 5 Ampelphasen einfach so stehen. Dass die Leute euch schon komisch angucken.
Also deine These ist, wenn, also jetzt mal hypothetisch, Grün- und Rotphasen sind immer gleich lang. Immer jeweils, keine Ahnung, 1 Minute.
Sind sie ja nicht.
Hypothetisch.
Ach so.
Hypothetisch.
Dann werden sie gleich warm.
Ja, sagst du.
Ja, ja, okay, du möchtest jetzt sagen, wie sie zu den verschiedenen, dass sie sich aufwärmen, während sie, das heißt, am Anfang der Rotphase sind sie noch wärmer als am Ende der Rotphase.
Ja.
Ich habe sie aber beide berührt in dem Moment, als sie ausgegangen sind.
Ja, aber was war vorher an?
Rot nämlich. Jeweils beides.
Aber doch nicht gleichzeitig.
Nein, ich habe die rote berührt, als es auf grün gegangen ist und ich habe die grüne berührt, als es auf rot gegangen ist.
Okay.
Ich bin tatsächlich stehen geblieben absichtlich, weil ich diesen Effekt testen wollte.
Okay.
Und es war logisch. Die grüne ist kürzer an. Das heißt, sie wärmt sich weniger lange, häufig und lange auf und sie kühlt mehr Zeit ab.
Die einzige interessante Frage ist doch, wie doll speichert das umgebende Medium die Wärme?
Ja, aber...
Und das ist Plastik.
Das ist gleich, das ist identisch bei beiden. Aber einmal wird der im umgebenden Medium längere Zeit Wärme zugeführt.
Das habe ich schon verstanden, aber es gibt ja Dinge, die sich extrem schnell abkühlen oder gar nicht erst doll aufwärmen.
Und ja, so. Und die roten Ampeln haben viel weniger Zeit, sich abzukühlen.
Vielleicht ist Rot einfach wärmer als Grün, als Farbe. Rot ist ja auch eine warme Farbe.
Wieso nimmst du nicht das völlig offensichtlich logisch hin, sondern machst irgendwie Konstrukte?
Also da, ich bin mir ganz sicher, liebe Discord-HörerInnen da draußen, das wird Thema werden. Sag mal, was ihr dazu denkt.
Macht Feldstudien,
fass die Ampeln an.
Nächstes Mal nehme ich mir einen Tritt mit, um zu gucken, ob das bei den Autoampeln auch so ist.
Und übermorgen.
Und dann checke ich nämlich auch das Gelb. Das Gelb ist mir schon richtig kalt.
Übermorgen stehst du dann in der Bildzeitung als der verrückte Typ, der die Ampel auf der, wie heißt das? Wie eine Brandstraße angefasst hat.
Aber die Lämpchen leuchten ja wohl nicht rot oder grün. Das sind doch alles weiße Lämpchen.
Ja.
Gut,
davon würde ich ausgehen.
Das ist nicht so, so eine bunte Weihnachtslichterkette, die sie dahinter installiert haben. Und unten in dem Schacht sind die ganzen blauen. Weil man die nicht braucht. Wäre das nicht komisch, wenn von heute auf morgen das einfach mal so als Spaß geändert würde und das Grün durch Blau ausgetauscht würde?
Meinst du nicht, dass
das... Wie komisch das aussehen würde.
Vielleicht zu Unfällen führen könnte? Oder, das habe ich mich auch mal gefragt, wenn man eine Ampel einfach umdreht.
Aber sie schaltet sich gleich.
Sie schaltet sich gleich.
Aber unten ist das Rot,
ja,
und oben ist das Grün.
Ja.
Interessant.
Was wird passieren?
Ich glaube...
Es gibt ja auch die in Amerika zum Beispiel, in L.A. glaube ich, gibt es auch die seitlich sind, ne?
Ich glaube, es wäre, und bei der Formel 1 auch.
Bei der Formel 1 auch.
Und ich glaube, dass es nicht zu Unfällen führen würde. Aber natürlich, wenn es umtaucht. Aber ich glaube, das ist blau. Und die Ampeln machen so viel vom Stadtbild aus. Ja. Dass ich glaube, wenn plötzlich blaue Ampeln da wären, dass es das wäre dann so, als wenn man plötzlich irgendwo grüne Blüten oder so sehen würde. Als wenn irgendwas wirklich richtig falsch ist.
Ich glaube, es würde einfach doll aussehen, als wäre man im Ausland. Weil ich finde, gerade so bei so Straßenarchitektur, da sieht man das dann immer ganz schnell.
Verkehrsschilder,
Straßenschilder. Punkt.
Aber die EU ist ja voll dabei, alles zu normieren innerhalb Europas, was ich irgendwie auch ganz gut finde.
Nee, finde ich nicht.
Aber
gut.
Auch ein bisschen schade.
Ich finde
es schade. Den Charakter im Urlaub ein bisschen.
Das ist das, was ich mir immer wieder vor Augen führe und bis heute nicht nachvollziehen kann. In Amsterdam. Ich habe schon an anderer Stelle gesagt, ich liebe diese Stadt sehr. Ich fühle mich da sehr wohl. Und ein wichtiger Grund, warum ich mich da derart wohlfühle, ist, dass sie so schöne Straßenlaternen haben. So alle so richtig schön alt. Nicht nur diese komischen Metallmonster, die einfach nur über die Straße hängen und dieses scheiß Neon-LED-Licht da raushauen.
Hässlich, Beton.
Ganz hässlich. Und die sind alle irgendwie, sehen die so urig aus und die haben vor allem warmes Licht. Und das funktioniert gut. Ich meine, wenn man sowas auf der Autobahn macht, das verstehe ich. Da ist es wichtig, wirklich gut gucken zu können. Aber wenn man auch mal vielleicht einen Schritt weiter denkt und mal aufhört, alle Innenstädte auf Autos auszurichten, dann kann man auch mal dafür sorgen, dass es auch eine viel angenehmere Beleuchtung gibt, weil das die Atmosphäre so doll beeinflusst.
Ja. Das ist so, als wenn du zu Hause sitzt bei so einem Licht,
genau,
wie wir gerade, oder ob du es dir ein bisschen gemütlicher machst.
Genau, warum haben wir das eigentlich nicht gemütlicher hier? Es gibt überhaupt keinen Grund, man muss es nicht sehen, man muss es nur hören.
Ja. Wenn aber du hast völlig recht. Das spielt häufig keine Rolle. Das ist nicht viel besser.
Doch, ist es besser. Ich find's schöner. Vielen Dank für die Romantik. Eigentlich wollte ich noch irgendwas sagen. Das habe ich auch vergessen. Vielleicht komme ich noch drauf.
Ich habe noch viel mehr Dinge, die ich abschaffen will. Mach du mal weiter. Du musst nichts abschaffen.
Nee, ich will jetzt nichts abschaffen. Ich habe mich neulich sehr gefreut. Wir haben uns vor 2 Folgen über den Beruf des Bademeisters unterhalten.
Ja.
Und dass wir uns mal irgendwie mal ein paar Einblicke wünschen würden. Ich habe einen neuen Lieblingsberuf, weil ich bis vor wenigen Tagen nicht wusste, dass es diesen Beruf gibt. Aber ich finde, das ist vielleicht der erstrebenswerteste Job der Welt. Und zwar wurde gerade die Umwelt Awards oder sowas verliehen, irgendwie vom Bund gefördert. Leute, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen, für den Erhalt von Tieren und Pflanzen und so. Und einer der Gewinner, ich weiß den Namen nicht, aber ich weiß seinen Beruf, der ist Moorkundler. Und in meiner Handy-Notizenfolge steht es folgendermaßen: Moorkundler gewinnt den Umweltpreis. Punkt. Moorkundler, Ausrufezeichen. Wie geil ist denn der Beruf des Moorkundlers?
Gut, also ich finde aber genauso gut wie ein Förster oder irgendjemand, der sich mit dem Wald auskennt.
Hast du diesen Begriff schon mal gehört?
Nein, aber ich finde, ich kann sofort nachvollziehen, was das ist und dass das wichtig und sinnvoll ist. Wir haben ja hier ein Moor ums Eck, das Ragmoor.
Ja.
Und tatsächlich ist es so, dass immer, wenn ich im Ragmoor bin, ich mir vorstelle, ob ich nicht doch mal komplett umsatteln sollte.
Um Moorkundler zu werden.
Ich weiß nicht, ob Moorkundler, auf jeden Fall der Typ, der da immer durchs Moor rennt und guckt, ob alles okay ist und dann Maßnahmen ergreift. Und diesen ganzen Vögeln da solche Ringe um die Füße macht. Und,
das ist man auch der Moorkundler?
Ja, okay. Und guckt, welche Bäume irgendwie wie wachsen und wo irgendwie vielleicht mal man was verändern muss oder was auch altes Holz rausholen muss. Oder guckt, Bodenproben nimmt oder nach Entwässerungs- oder Bewässerungsmethoden sucht, wie man vielleicht noch irgendwie einen kleinen Fluss. Solche Sachen finde ich richtig geil.
Naja, gut, dann wissen wir ja, was aus dir wird.
Also insofern kann ich verstehen, dass du schon mit dem Konzept, dass du davon begeistert warst, aber mir ist das so nah, dass ich einfach nur denke, ja.
Rein räumlich, aber ich finde auch den Begriff so toll, also den Namen.
Der Moorkundler.
Der Moorkundler. Schön, sehr hübsch. Gefällt mir sehr gut.
Ist ja ein guter Nachname.
Ja.
Heribert Moorkundler.
Der Typ, der es gewonnen hat, sah auch ein bisschen aus, als würde Heribert heißen. Oder war das sein Nachname, frage ich mich gerade.
Heribert?
Nee, Moorkundler.
Ja, in Wahrheit, der irgendwie Robben vor Knüpplern.
Der Preis geht an Moorkundler.
Ja.
Heribert
Moorkundler. Für sein Engagement in der künstlichen Intelligenz
beim Robbenschlachten. Umweltpreis. Okay, Moorkundler, das war nur ein kleiner Einschub. Also ich bremse auch für Moorkundler, würde ich jetzt auf mein Auto schreiben, wenn ich denn eins hätte.
Ja. Ich möchte als nächstes abschaffen, ich glaube, darüber haben wir vielleicht schon mal geredet, dass man dafür gelobt wird, ein guter Esser zu sein. Kinder vor allem.
Haben wir, glaube ich, noch nicht drüber geredet, aber artverwandt haben wir schon mal
gesprochen. Was ist das für ein Lob? Was ist das? Also, das macht meine Mutter. Ich kenne das von früher ganz viel so aus der Oma-Generation. Aber auch meine Mutter sagt das immer wieder so positiv, auch in Anwesenheit der Kinder, wie toll die gegessen haben. Wie viel die... Und immer so, als ob das eine Leistung wäre, was erstrebenswert ist, was man positiv verstärken müsste. Ich bin manchmal auch erstaunt darüber, was in so einen kleinen Kinderkörper reinpasst und stelle das dann manchmal auch raus. Aber dass man dafür gelobt wird, wie für eine gute Leistung, will mir nicht in den Kopf rein. Das kann wieder nur aus der, wir haben mal drüber geredet, aus dieser Nachkriegsgeneration
stammen. Das wäre genau meine These, ja.
Wo es wichtig war, möglichst viele Kalorien in sich zu vereinen.
Genau.
Aber heutzutage ist es doch völlig out of fashion und völlig unangemessen. Ja, außer vielleicht, du willst irgendwie Magersucht vorbeugen oder so, keine Ahnung.
Ja, oder irgendjemand erholt sich von einer Magersucht.
Ja.
Da könnte man es noch nachvollziehen. Aber im Grunde, du kannst jetzt deiner Mutter da keinen Vorwurf machen, weil das ist einfach Prägung. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz doll Prägung.
Ich bin aber auch schon geprägt und ich finde das nicht gut.
Ja, ich hoffe, ich trete es niemandem zu nahe, aber deine Mutter ist durchaus aber auch noch in einer Zeit klein gewesen, wo vielleicht sowas wie Nahrungsmittelmangel hier und da noch ein Ding war.
Ja.
Und du halt gar nicht.
Ja.
Für dich und also unsere Generation war halt immer überall alles verfügbar. Selbst, weiß ich nicht, Kiwi im Januar.
Aber es ist vielleicht auch das Älterwerden, weil ich weiß, dass wir uns früher auch gemeinsam als Familie bei meiner Oma darüber gewundert haben, wenn sie in diese Richtung ging. Und ich will gar nicht sagen, dass das besonders schädlich ist. Ich finde das jetzt nicht, also abgesehen davon, dass ich sowieso ein ambivalentes Verhältnis zu Lob habe, weil Lob auch immer eine Form von Manipulation ist.
Oh, krass, ja.
Und auch manchmal auch wirklich fies eingesetzt werden kann und auch so eine Abhängigkeit und so eine Hierarchie schafft. Aber ich finde es einfach sozusagen, ich verstehe es, es ist sachlich unangemessen, finde ich. Es ist, weil es keine Leistung ist, viel zu essen. Also natürlich ist es eine Leistung, wenn du den Hotdog-Wettbewerb gewinnst. Und ich weiß auch nicht, warum das immer ganz dünne Asiaten sind, die diese Wettbewerbe
gewinnen. Das ist eine gute Frage, aber bei dem Satz eben irgendwo weint Jumbo Schreiner.
Die sind...
Keine Leistung, viel zu essen, was? Mein ganzes Leben ist auf einer Lüge aufgebaut.
Es ist immer so, dass im Finale von diesem Hotdog sitzt irgend so ein ganz schmieriger, fetter Amerikaner gegen Asiaten und der Asiate gewinnt mit seinen 54 Kilo.
Ja. Das ist so, wie die Afrikaner immer diese Laufwettbewerbe so dominieren. Dominieren die Asiaten die Esswettbewerbe.
Ja, nur das ist bei den Asiaten und den Hotdog-Wettbewerben. Und das ist auch eine krasse Perversion der Menschheit, oder? Es ist einfach nur, geht möglichst viele Würste sich reinzupressen.
Ja, und das erzählt das mal der Nachkriegsgeneration, dass das mal ein Ding sein würde. Krass, ja.
Ja, krass.
Ja, dieser ganze XXL-Fastfood-Scheiß ist an Ekelhaftigkeit kaum zu überbieten.
Ja.
Das ist wirklich ganz,
wo gibt's ganz das größte unangenehm. Schnitzel?
Ja, es ist irgendwo Arschlochladen.
Ja, irgendeiner hat halt das größte Schnitzel, toll. Und dann isst du das und hinterher geht's dir schlecht. Und dann?
Ja, und dann kommst du an irgendeine Wand oder so, weil du es geschafft hast, dich mit Völlerei in 3 Jahre näher an Herzinfarkt
zu fressen. Auch eine positive Verstärkung von schlechten Dingen.
Ja, richtig. Aber wenn wir damit anfangen, holla die Waldfee, da ist aber...
Positive Verstärkung von schlechten Dingen?
Positive Verstärkung von schlechten Dingen. Das ist ja, also ich weiß nicht, das fängt ja an bei Junge fällt hin, fängt an zu weinen, Papa sagt, oder fängt nicht an zu weinen, Papa sagt, oh, tapfer, tapfer, dass du nicht weinst.
Genau, und Jana kennt keinen Schmerz.
Ja, so ein Shit. Das ist, davon ist, glaube ich, die komplette Erziehung geprägt.
Durchsetzt.
Durchsetzt. Sehr gut. Aber vielleicht jetzt ja zunehmend weniger, weil die Leute reflektierter sind als früher.
Weiß man nicht.
Ist mein subjektives
Große Gefühl. Diskussion, alle Seiten. Du hast ja auch immer du hast ja auch hier im Podcast schon häufig gesehen, dass es dir Mut macht, dass die junge Generation so woke ist. Und jetzt war das genau die Diskussion mit der FDP. Und jetzt gibt es aber die andere Seite, die sagen, nein, die FDP-Wähler sind genauso informiert, haben es genauso bewusst gemacht, auch in Abgrenzung zu dann. Aber ich hab so ein, als alle so gehatet haben, habe ich auf Twitter so ein Thread gelesen, wo jemand geschrieben hat, er hat so eine Umfrage gemacht unter jungen Erstwählern, die FDP gewählt haben, aus welchen Gründen. Mhm. Die haben das geschrieben. Und einerseits war es tatsächlich so, dass man hinterher sagen konnte, ja, das sind nicht irgendwie dumme Proleten, die Christian Lindner für einen geilen Alpha halten und die deswegen das gewählt haben, sondern die haben...
Die es garantiert aber auch
gibt. Gibt's auch, die haben sich damit durchaus beschäftigt. Und das deckt sich auch ein bisschen mit meiner Erfahrung mit den jungen Liberalen und der jungen Union, dass ich das Gefühl habe, Mitglieder der FDP sind häufig politischer, reflektierter, inhaltlicher, haben eine stärkere Meinung, sind engagierter als die Unionisten. Aber das mal beiseite. Also einerseits stimmte das sozusagen, dass man sagen konnte, okay, die haben sich was dabei gedacht und die handeln auch nicht nur aus egoistischen Motiven. Andererseits waren die Gründe, die genannt haben, schon so, dass sie so ein bisschen mein auch negatives Bild der FDP gestärkt haben. Weil da ging es dann um so Sachen wie, ich möchte als Bürger eine Leistung für die vielen Steuergelder, die ich zahle. Also das Gegenteil von Solidaritätsprinzip, sondern der Bürger als Kunde beim Staat. Und der Staat muss halt ordentlich arbeiten und geile Digitalisierung und geile Behördenstrukturen und dieser Service-Gedanke rein im Vordergrund steht,
ja.
Den ich irgendwie ablehne in staatlichen Zusammenhängen. Und auch ansonsten einfach sozusagen möglichst wenig Einmischung, möglichst viel Selbstentfaltung, möglichst viel. Und das... ja, aber trotzdem sind das vielleicht schon auch einfach Leute, die sich damit auseinandersetzen. Und jetzt ist damit die Frage überhaupt nicht beantwortet, ob die aktuelle Generation aufgeklärter, intelligenter und reflektierter ist als vorige Generation. Aber ich glaube schon.
Dass sie das ist.
Ja, ich glaube schon, dass es
ja, muss sie ja auch sein.
Mehr Informiertheit gibt, mehr Auseinandersetzung.
Genau, es gibt ja auch eine viel, viel, viel niedrigere Schwelle, überhaupt Informationen zu erhalten. Man hat ja durch das Internet ganz andere Wissensmöglichkeiten als zu unserer Zeit, als wir herangewachsen sind.
Guck mal, hier steht, der Zusatz vielleicht, ich kann nicht mehr ihn völlig einordnen, das Internet ist wie Aufklärung im Guten wie im Schlechten.
Ja, ergibt Sinn. Nur halt schneller.
Ja, also in dem Sinne von es gibt nicht mehr so viel Gatekeeper wie früher, die das Wissen portionieren und zuführen und
sich damit Macht verschaffen.
Und sich damit Macht verschaffen, aber auch natürlich so eine Art Filterfunktion haben. Aber es führt auch zu viel.
Die ihre Macht potenziell noch steigern.
Ja, aber auch zum Guten verwenden könnten.
Was sie selten getan haben.
Okay, ich wollte jetzt nicht die Aufklärung schlecht reden, aber es ist ja eben auch so, dass das Internet wie die Aufklärung dazu führen, dass die Leute viel mehr Verantwortung übernehmen müssen, viel mehr Verantwortung auf dem Einzelnen lastet, es komplexer wird, es unüberschaubarer wird, es nicht so leicht richtig und falsch, gut und böse gibt, man sich mehr mit Dingen auseinandersetzen muss und mehr in die Pflicht genommen wird.
Ja.
Und das ist gut. Und ich weiß jetzt nicht genau, was der Gedanke war, mit Internet ist die Aufklärung im Guten wie im Schlechten. Das Schlechte muss irgendwie, aber vielleicht ist es genau
ich
dieses,
kann, jeder kann sich äußern. Ich habe eine starke Vermutung, weil ich lese gerade ein Buch, was mir deine Frau ausgeliehen hat. Und da geht es um die gesellschaftliche Erklärung des Rechtsruckes der letzten Jahre weltweit. Und da wurde sehr schnell am Anfang, ich bin noch überhaupt nicht weit, aber sehr schnell am Anfang wird bereits die These aufgestellt, dass dieses typische Leute, die rechts wählen, sind meistens die aus bildungsfernen Schichten und so, dass das eigentlich gar nicht Bestand hat, wenn man sich so die Wählerschichten der AfD zum Beispiel anschaut, sondern, oder auch in den USA Trump, sondern dass es vor allem Leute sind, die Bock auf Autoritarismus haben. Also die
ganz, autoritär erzogen wurden.
Genau, und die ganz klaren Leute wollen, die ihnen sagen, was gut und was schlecht ist. Also genau diejenigen, die auch wahrscheinlich mit der Aufklärung schon nicht zurecht kamen. Und dadurch, dass sich jetzt durch Internet und neue Technologien alles extrem verschnellert hat und Leute sich noch mehr abgehängt fühlen oder eben mehr Probleme haben, ihre großen Idole und Vorbilder, denen sie nacheifern und folgen möchten, zu finden, ist die Chance, sich zu radikalisieren, nochmal sehr viel höher. Richtig.
Es ist, du hast durch das Internet, wie durch die Aufklärung, weniger Kontrolle, größere Gefahren von Splittergruppen, von Radikalisierung und so weiter. Wenn du sozusagen eine gutmütige Kirche hast und dann kannst du alles steuern, dann kannst du deine Schafherde steuern in die Richtung, in die du sie haben willst. Und natürlich muss die Antwort immer sein, es ist richtig, Aufklärung zu haben und es ist richtig, das zu machen, aber es birgt halt bringt sehr viele Herausforderungen mit sich, denen man sich stellen muss. Denn wenn du das alles vernachlässigst und wenn du aufhörst aufzuklären und wenn du aufhörst zu informieren und abzuschichten und zu sortieren und so, in dem Moment passiert halt genau das, was wahrscheinlich die ganzen Kirchenoberen damals gesagt haben: Anarchie, das können wir nicht tun. Mhm. Wir können den Leuten kein Wahlrecht geben, wir können den Leuten und so weiter und so fort. Und natürlich musst du das machen, aber es bedarf einer viel differenzierteren, aufrechteren Pflege von allen, dann, die daran beteiligt sind.
Das ist super spannend, weil in der Politikwissenschaft sagt man, geil, wir fangen mit Hoden an und landen jetzt bei Politikwissenschaften und sprechen über die Aufklärung. Spektrum der Menschheit. Wir haben eine Bandbreite größer als Dumbo Schreiner.
Und den kriegen wir auch immer wieder
runter. Und der kennt sich mit Breite aus. In der Politikwissenschaft gibt es ja bestimmte Faktoren, die regimegefährdend sein können. Dazu gehört Krieg, dazu gehören Umweltkatastrophen, dazu gehört große Ungerechtigkeit und so. Aber was da auch zugehört, ist zu viel Bildung. Mhm. Also je mehr das Volk, und das ist dabei relativ irrelevant, in was für einer Art von Regime oder Staats- und Herrschaftsform sich dieses Volk befindet, je gebildeter es ist, desto mehr hat es die Eigenverantwortung wahrgenommen, sich halt irgendwie auch weiterzubilden, und desto selbstbewusster sagt dann das Volk auch so, nee, wir lassen uns halt auch nicht alles gefallen.
Übrigens, das ist ein totales Pro-Argument für innerparteiliche Demokratie, was ganz viele Leute gar nicht wissen bei Parteien, bei Politik wissen sowieso auch viele Leute, haben den Eindruck, die verfolgen so die Debatten und sagen, Mann, die sind ja richtig dumm, dass sie das machen. Aber die Entscheidungsdichte und die Komplexität der Entscheidungen in politischen Prozessen ist so hoch, dass du dann einen riesigen Expertenapparat für brauchst. Und das, aber egal, darauf wollte ich nicht hinaus. Eigentlich wollte ich sagen, die innerparteiliche Demokratie ist deswegen so geil, weil innerhalb einer Partei alle nach Einfluss in der Partei streben. Ist ja klar, du trittst ein in die Partei XY, meinetwegen in die Linkspartei oder in die FDP, weil du sagst, da fühle ich mich politisch zu Hause. Aber ich möchte, dass die FDP für einen sozialliberaleren Kurs steht oder für einen marktliberalen Kurs oder was auch immer. Und deswegen versuche ich innerhalb der Partei dafür zu streiten, dass wir uns in diese Richtung bewegen, dass wir diese Position vertreten. Und bei den 20% Sachen, wo ich gar nicht einverstanden bin mit der Parteilinie, versuche ich zu überzeugen und zu ändern. Und dafür musst du Posten haben, dafür musst du Vorsitzender von sein oder in irgendwelchen Delegierte sein oder Abgeordnete oder Mandate bekommen. Deswegen sind die in den Parteien so umstritten. Nicht nur, weil die Leute Geld und Anerkennung wollen, sondern auch, weil die Leute darüber den Einfluss gewinnen können, weshalb sie mal idealistisch eingetreten sind. Und um darin zu bestehen, musst du die ganzen anderen Leute, die auch ein Interesse daran haben, machen, also überzeugen. Und je intelligenter und je fleißiger und je kompetenter die Leute in der Partei sind, desto schwieriger haben es die, die in der Partei Machtposition haben, diese zu verteidigen. Denn es reicht nicht einfach nur, Posten zu verteilen, das gibt's auch alles in Parteien, sondern du musst auf so einem Parteitag in der Lage sein, mit Eloquenz und Überzeugungskraft die Leute auch tatsächlich zu gewinnen und Positionen zu vertreten, die nicht angreifbar sind. Denn in dem Moment, wo die innerparteiliche Opposition sagen kann, was erzählt ihr für einen Scheiß, hier gibt es ganz viele Sachen, die das widerlegen, was ihr wollt, und wir haben hier 5 Experten eingeladen und so weiter, sorgt dieser krasse Konkurrenzdruck dafür, dass die nicht nur Scheiß machen. Und das ist genau das, was du eben gesagt hast. Je gebildeter die sind, desto regimegefährdender, das gilt halt auch im Kleinen. Je gebildeter ein Parteitag ist, desto regimegefährdender ist es für die Vorsitzenden, weshalb die so auf Zack sein müssen und sich nicht einfach alles erlauben können und wirklich in der Materie drinstecken können. Und deswegen ist das ein Prozess, der im Optimalfall am Ende gute Position, ausgewogene Position und so weiter hervorbringt. Das finde ich ein geiles Konzept, was ich so mehrfach erlebt habe.
Eine Frage habe ich dazu.
Ja.
Andi Scheuer?
Andi Scheuer bringt viel Geld nach Bayern, haben wir ja gehört.
Julian, also,
aus Sicht der, ja, natürlich gibt es viele Unfälle, die dabei passieren. Und
ja, aber
über Armin Laschet haben wir ja auch letztes Mal geredet, wie ich gesagt habe, wie der da rangekommen ist. Natürlich, aber das liegt dann vielleicht auch an einer gewissen Kompetenzarmut oder inhaltlichen Leere in einzelnen Verbänden. Das kenne ich auch. Ich kenne das auch, wenn du je nachdem, wo du hinkommst vor Ort, kannst du halt einfach ein Vakuum haben. Und da sticht dann der rein, der vielleicht der charmanteste ist.
Das verstehe ich im Kleinen, aber das verstehe ich nicht auf Bundesebene.
Ja, das ist schwierig. Da sind natürlich noch, das, was ich gesagt habe, ist stark vereinfacht, aber es ist ein
und ist auch
treibender Mechanismus
von Parteipolitik. Ich glaube, es ist auch ein bisschen idealisiert, weil man einfach auch nicht außer Acht lassen darf, dass es ja auch sehr viele Leute gibt, die in solche Positionen kommen, und zwar durch irgendwelche miesen Kungeleien.
Aber die miesen Kungeleien funktionieren halt nur dann, wenn es irgendwie, weil es gibt halt immer die Parteibasis. Und der einzelne Mensch, der aus in der Partei da hinkommt und seine Stimme abgibt, den kannst du nicht damit überzeugen, dass 5 Leute hinterher einen fetten Job bekommen. Dafür ist er nicht in der Partei. Der ist nicht in der Partei, um 5 Leuten einen geilen Job zu
machen. Aber du kannst doch nicht erzählen, dass es nicht auch sowas gibt wie, ich sag mal, Fraktionszwang, auch im Kleinen.
Ja, selbstverständlich, aber trotzdem gibt es immer in jeder Partei auch eine Gegenseite. Es gibt immer diejenigen, die versuchen, diejenigen, die die Mehrheit zu haben, umzustürzen.
Bei der AfD nicht mehr.
Bei der AfD nicht mehr. Und diejenigen, die das, also, und deswegen, selbst wenn du da so eine Nase hinstellst, musst du trotzdem dafür sorgen, dass der einigermaßen, dass die Inhalte, dass die Anträge, dass die Beschlüsse einigermaßen stabil und sicher sind. Das heißt, du kannst dich nie, selbst wenn du scheiße bist, kannst du dich, oder inkompetent bist, kannst du dich nie zu sehr darauf ausruhen, weil du sonst immer angegriffen und weggesägt wirst.
Ja, okay, ich verstehe, was du sagen möchtest.
Aber natürlich, du musst nur mal irgendwo in die Provinz fahren und gucken, wer sich da so engagiert zum Teil in der Partei. Dann gibt es da vielleicht eine Partei, die tonangebend sind, wo sich alle hinter versammeln, weil die geilsten Grillfeste veranstalten, und die anderen sind inhaltlich komplett ausgeblutet im Personal.
Wo gab es das letzte Mal Freibier? Und los geht's.
Ich dachte, das wäre eine Frage.
Ja, das ist eine Frage, die sich diese Leute
dann auch nicht stellen. Das habe ich auch verstanden, aber ich war kurz irritiert. Das war unser kleiner kurzer Exkurs in die Politikwissenschaft.
In die Basisdemokratie letzten Endes. Okay, pass auf. Ich würde dir gerne eine Frage stellen, und zwar: rasierst du dir manchmal die Ohren?
Nein.
Niemals.
Von innen meinst du die Haare?
Ja.
Oder außen? Es gibt auch so Härchen, die hier vielleicht.
Ja, ich meine die außen an der Ohrmuschel. Also nee. Die Ohrmuschel.
Nein.
Habe ich gerade neulich wieder gemacht, und das war bitter nötig. Weil gerade wenn man, das ist so dieses typische, wenn von hinten die Sonne scheint, ne?
Ja.
Dann, wo ja auch gerne, jetzt sieht man das bei dir natürlich wegen deiner langen, weinenden so Mähne nicht mehr so richtig. Genau, helle Härchen, aber die sind teilweise locker 1 Zentimeter lang.
Nee, das habe ich glaube ich.
Kein nicht. Witz. Ich zwirbel da auch manchmal dran rum, und da muss ich dann mit einem scharfen Rasierer häufig rüberhobeln. Und auch hier bei diesem, ich weiß nicht genau, wie das heißt, ist es, ich glaube, als Piercing sagt man Tragus oder das Tragus hier oben, I don't know. Das Ding, dieses kleine Knubbelding direkt neben dem Ohrloch.
Ja.
Da habe ich auch manchmal so kleine Härchen, die ich so im Gegenlicht so sehe.
Ich habe auch innen keine Haare. Ich habe keine Haare an den Ohren.
Keine Haare an den Ohren.
Ich habe aber auch wenig Haare am Rücken.
Oh.
Sehr wenig.
Ja, ich habe
da. Ich weiß gar nicht, wie überhaupt welche am Rücken habe.
Ach doch, du hast so ein bisschen Engelsflügel.
Ach doch, ja, Flügel, genau, ich habe so Fellflügel, links und rechts.
Flügelchen, die kenne ich doch.
Wenig Haare habe ich da, und ja, bin nicht so der, kenne ich nicht.
Bin nicht so der haarige Typ.
Aber ich zieh mir die Haare aus den Nasen.
Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen und über das Tränen in den Augen, aber die Befriedigung, die man hat, wenn man so ein oder gar zwei,
kriegt man
da auch mehr. Ich
habe 9 bis 10 auf dem Arm.
In einem Rutsch durch.
So einen richtigen Büschel.
Wow, krass. Nee, also meistens, ich habe eine dezidierte Nagelschere, die ich benutze, um mir die Nasenhaare zu schneiden. Weil die meisten, die zumindest rauskommen irgendwann, die wachsen innen an der Nasenscheidewand von innen. Und wenn man auf eine bestimmte Art und Weise, ich zeige das einmal, nämlich so, sich vor den Spiegel stellen, dann kann man die ganz gut
genau
mit dieser gebogenen Spitze
abschneiden. Ja, wenn du sie rausziehen, dauert es noch viel länger, bis sie nachkommen.
Ja, aber dadurch, dass es ja offensichtlich relativ viele sind, hat man nicht so viel davon, weil du ja nicht dann immer alle erwischt.
Hast und du dir dabei schon mal in die Naseninnenwand geschnitten?
Ich bin da sehr vorsichtig mit, aber das hat schon ein, zwei Mal ein bisschen wehgetan.
Da habe ich immer Sorge vor, hätte ich immer Sorge vor. Sowieso ist mir die Nase da sehr, sehr unangenehm irgendwie.
Ja, ich finde auch, es gibt auch diese ganz normalen, weit verbreiteten Nasenhaarschneider, die so ein bisschen funktionieren, wahrscheinlich ungewollt wie ein Epilierer. Und das ist die Hölle.
Ja.
Und da ist dann noch gerne so eine Leuchte vorne dran. Ja. Und das ist ganz
schrecklich. Das habe ich noch nie benutzt.
Ich habe das einmal
benutzt. Ist auch für benutzt. Die Ohren. Für innen.
Echt?
So.
Nee, ich glaube Haare...
Rasierst du dir die Achselhaare?
Nein. Habe ich als Jugendlicher gemacht, aber schon seit langer Zeit nicht mehr. Aber ich habe da auch, da habe ich witzigerweise keinen besonders starken Haarwuchs.
Ja, ja.
Ich habe auf dem Rücken auf jeden Fall mehr Haare als unter den Armen.
Aha.
Finde ich nicht, wenn er nicht frisch geschoren ist.
Ich habe dir schon mal erzählt von meiner Abneigung gegen diese ganzen Geschenke und Gutscheine, so gerade im Zusammenhang mit Büro und so.
Ja.
Und dass ich da mal irgendwie bei der alten Arbeit dafür gesorgt habe, dass es das nicht mehr gibt, dass sich alle gegenseitig reihum irgendwelche Sachen schenken. Ja. Und jetzt ist das passiert, was für mich das so sichtbar macht, dass doch alle checken müssen, was da los ist. Und zwar habe ich, irgendjemand hat wohl irgendwann mal am Anfang mitbekommen, dass ich auch durchaus Schallplatten höre und dass ich die manchmal bei Michelle Records am Glockengießerwall früher gekauft habe. Und deswegen habe ich jetzt bereits bei 2 oder 3 Geburtstagen einen Gutschein für Michelle Records bekommen. Weil irgendwas ist ja immer so, die Leute speichern sich das ab, dann kommt es wieder, der hat Geburtstag, oh, alle sind im Stress, keiner hat Bock.
So, hat jemand eine Idee für Benny, der geht auch gerne Platten
Michelle,
kaufen.
Ja, genau, alles zack, klar. Ich besorge den. So.
Gute Idee, sehr persönlich.
So, und was ist jetzt passiert? Eine andere Kollegin bei uns ist auch gerne dort, offensichtlich. Und jetzt ist es schon 2-mal vorgekommen, dass ich von einer dritten Kollegin gefragt wurde, hier, der Geburtstag von der kommt, könntest du vielleicht einen Michelle-Gutschein besorgen?
Weil du hier so gerne da bist.
Genau, weil ich so gerne da bin. Was habe ich beide Male gemacht? Ich habe den meinen gegeben, den ich bekommen habe.
Hast du das auch?
Also ich habe das gesagt. Ich habe gesagt, hier, ich habe ja noch meinen, den gebe ich euch einfach, dann gibst du mir das Geld. Dann habe ich mir für das Geld Videospiele gekauft. Das ist, also, wir können uns den einfach im Kreis reichen.
Ja, naja, sie wird es vielleicht...
Vielleicht hätte sie auch lieber einfach 20 Euro nicht bekommen, sondern behalten und sie gar nicht in die blöde Geburtstagskasse eingezahlt, um sich dafür was anderes zu kaufen. Es ist Idiotie. Und ich hab schon versucht, gegenzusteuern. Ich hab schon 1-2 Mal Einfluss genommen und gesagt, Leute, mein Geburtstag kommt bald wieder. Bitte, ach scheiße, jetzt hatte ich gerade wieder Geburtstag, kriege ich garantiert wieder Michelle-Gutschein. Bitte gebt mir einfach einen Gutschein für den Nintendo eShop. Das kann ich einfach gebrauchen. Da geht einfach Bargeld rein. Das ist wunderbar. Macht das einfach. Das geht nicht verloren. Hat auch 2-mal geklappt, aber dann war die letzten Jahre war ich nicht aufmerksam. Da war dann wieder Michelle dran. Scheiße, ich kriege ihn garantiert schon wieder.
Also offensichtlich sammelst du keine Platten mehr. Weil sonst würdest du dich ja gegebenenfalls darüber freuen.
Selbst wenn ich das tun würde, würde ich nicht den ganzen Weg in die Innenstadt dafür fahren, sondern es irgendwie, weiß ich auch nicht, oder nicht in den einen Laden dann fahren müssen, um meinen Gutschein einzulösen. Also wir haben schon lange über Gutscheine geredet. Ich wollte nur nochmal das sehr veranschaulichen.
Ist gut. Ist gut. Ich habe eine rechtliche Frage. Eine juristische, ich brauche juristischen Beistand. Ich glaube, du bist da ein guter Ansprechpartner. darf man, ich brauche keinen Beistand, das ist einfach eine Frage, die ich mir gestellt habe. Darf man offiziell Snacks und Getränke mit ins Kino nehmen? Oder ist das verboten und dürfen die es überhaupt verbieten?
Hm.
Also ins Restaurant, würde ich sagen, darf man nicht.
Kein Verzehr von mitgebrachten Speisen gibt es ganz häufig.
Genau. Aber also, bei Kinos, ich meine, es gibt ja kein leichteres, in Anführungszeichen möglicherweise, Verbrechen, als in einen Kinosaal eigene Snacks mitzunehmen, weil die natürlich nicht in deine Taschen gucken dürfen.
Dürfen sie wahrscheinlich schon.
Ist die Frage. Aber dann, warum machen sie es dann nicht?
Damit man keine Waffe mitnimmt.
Keine Waffe.
Keine scharfen Gegenstände. Also... oder keine Kameras mit HD-Funktion, um den Film mitzuschneiden und auf YouTube zu stellen. Ich weiß, dass früher häufig BegleiterInnen, mit denen ich im Kino war, Sachen mit reingeschmuggelt haben. Deswegen bin ich immer davon ausgegangen, dass es verboten ist, dass du nicht einfach mit deinem so... Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die gelangweilten KartenabreißerInnen sagen würden, wenn ich da mit einer Packung Chips, die offensichtlich nicht aus dem Kino kommt, reingehen würde.
Nee, darum geht es mir nicht, sondern wirklich, ob es irgendwo rechtlich hinterlegt ist, weil es gibt da keine
Schilder. Die haben ja Hausrecht. Die haben bestimmte Hausordnung.
Aber kann man sich aufs Hausrecht berufen und sagen, ich stelle die Regel auf, ja, du darfst nichts trinken, was du von draußen mitgebracht
hast? Ich glaube, das darfst du.
Aber warum machen die denn das nicht?
Also in der Gastronomie darfst du das ja auf jeden Fall, weil die...
ein finanzieller Faktor, dass sie Geld verdienen mit ihren völlig überzogenen Preisen bei Essen und Getränk.
Ja. Also in der Gastronomie ist es ja nachvollziehbar. Die bieten ihre Plätze an und die Leute gehen ja auch nicht nur wegen des Essens hin, sondern auch in der Umgebung. So, wenn du dir was mitbringst und dir die Umgebung erschleichst, dann erschleichst du dir irgendwie. Beim Kino ist es was anderes, weil du im Wesentlichen für die Kinokarte zahlst. Ich glaube, die wären da nicht so doll hinterher, wenn du das machst.
Ich
kann mir das nicht vorstellen. Das ist ja auch nicht so wie auf dem Festival, gibt es ja aber auch, oder bei Konzerten, dass du vorne immer diese Dinge hast, wo dann die ganzen 1000 Trinkflaschen und alle so weiter
stehen. Genau, und wo aber auch abgetastet und Taschen.
Aber da liegt es, glaube ich, tatsächlich auch an Sicherheit, dass du Sachen auf die Bühne wirfst.
Da glaube ich das nämlich auch. Aber ich bin mir zu... Ich meine, das ist der Kapitalismus, Mann. Also, wenn da eine rechtliche Handhabe hinter wäre, dann würden die das kontrollieren. Dann würden die sagen, mach mal bitte wenigstens den Rucksack auf, zum Reinkommen. Natürlich lohnt sich das.
Vielleicht wollen sie auch nicht, dass du so eine Art Security-Ding machst. Vielleicht ist das auch von der Atmosphäre her blöd, wenn du das machst. Deswegen bist du angehalten.
Nein, kann ich mir alles nicht vorstellen. Dazu sind Menschen zu sehr Menschen, als dass sie darauf Rücksicht nehmen würden,
wenn sie damit mehr Geld verdienen.
Wenn du das sagst, so ein kleines Programmkino, Holikino oder mein Mega Savoy, da bin ich dabei. Aber der Großteil ist doch diese Multiplex-Geschichten. Das ist doch egal, ist den Leuten doch egal.
Das ist ein Punkt, weil ich wollte auch gerade argumentieren mit Cafés, wo ich auch dem Café, wo ich gearbeitet habe, wo es auf jeden Fall nicht um Gewinnmaximierung ging, sondern auch darum, dass man, also es ist vielleicht auch eine Form der Gewinnmaximierung, dass du sagst, wir machen es schön und geben den Leuten was Gutes und legen vielleicht auch einen Euro mehr drauf oder kontrollieren irgendwas nicht, damit die Leute sich wohlfühlen. Ich glaube ja auch, dass Leute damit mehr Geld verdienen, unterm Strich, wenn sie dir einfach die Soßen zu den Pommes, schwieriges Thema jetzt anzuschneiden, wenn sie dir die umsonst hinstellen und die einfach nachnehmen kannst, so viel du willst. Die Leute werden schon nicht einen ganzen Liter Mayo auf ihre Pommes pressen.
Ja.
Und wenn, kostet es dich 1,20 Euro. Stattdessen verkaufst du denen für 50 Cent diese abgepackten Mini-Dinger, die alle scheiße finden und das Erlebnis einfach so schlecht machen, dass ich glaube, es ist für alle Beteiligten besser, wenn, also es gibt sozusagen sowohl das, wo du die Qualität verbesserst, indem du drauf zahlst, aber im Ende machst du trotzdem Gewinn, weil die Leute sich wohler fühlen und wiederkommen.
Ja, bin ich auch fest von
überzeugt. Aber ich glaube, es gibt auch tatsächlich Betreiber, aber sicherlich nicht von den Multiplex-Kinos, die du erwähnst, die auch einfach wollen, dass es bei ihnen im Laden schön, angenehm und positives Erlebnis ist. Die selber das zweifellos machen wollen und nicht nur an die Rentabilität denken.
Richtig. Und das sind ja aber meistens die Kinos, wo auch diese Preise für die Essenssachen nicht so heftig überteuert sind.
Aber ist jetzt deine Theorie, dass du sagst, die haben keine rechtliche Handhabe?
Ja, das ist meine Theorie.
Die dürfen das gar nicht.
Sie dürfen das gar nicht. Ich glaube, sonst würden sie es machen. Oder wenigstens
manche. Glaubst du, Gastronomiebetriebe haben dieses Recht und andere nicht?
Aber wer weiß, ob das überhaupt stimmt für Gastronomiebetriebe. Ich weiß durchaus, das kann jetzt auch eine Kulanzgeschichte gewesen sein, aber ich war mal mit einer Familie essen, da war auch ein kleines Kind dabei und das kleine Kind hatte keine Lust auf Baluchistan und wollte gar nichts von der Karte haben und dann ist der Vater los und hat von einem Imbiss um die Ecke Pommes geholt und das durfte das Kind da essen.
Ja.
Das könnte jetzt natürlich sein, Kulanz und so, ne? Und alle anderen haben ja dann...
Nein, Moment, du kannst es ja auch als Restaurant jederzeit, du musst ja nicht es verbieten.
Ja, genau.
Du kannst das ja einfach auch entscheiden, ich erlaube das hier und nicht. Das ist
aber mir war das unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß ich noch. Mir war das unangenehm, dass da dieses fünfjährige Kind sich nicht auf das pakistanische Essen eingestellt hat.
Ach, ich glaube, bei Kindern wird vieles verziehen.
Aber ich mochte das Kind auch nicht. Das hat's.
Also es gibt hier diese Kategorie Recht, ich gab mal irgendwann so ein Buch, damit ist irgend so ein Typ durch die Talkshows getourt, rechtliche Irrtümer.
Ja.
Zum Beispiel war da immer irgendwie, für die Garderobe wird keine Haftung übernommen, dass die das alle hinschreiben, aber dass das rechtlich keinen Bestand hat.
Okay.
Dass die irgendwie schon, wenn du bei denen da an was an Haken hängst, dass die auch eine Mithaftung haben oder irgendwie so. Und da gibt es wohl ganz viele Sachen, wo einfach Dinge behauptet werden, die aber nicht rechtlich hinterlegt sind. Aber irgendwie glaube ich bei diesen Sachen, du kannst einfach entscheiden, das ist mein Haus, ich darf hier darüber bestimmen, dass du nicht zu laut sein darfst, dass du irgendwie deine Sachen nicht auf dem Boden liegen lassen darfst und dass du kein mitgebrachtes Essen erzählen musst und alle möglichen anderen Sachen. Das ist ja kein öffentlicher Raum.
Aber ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendwo, wo man es offensichtlich okay findet, für einen halben Liter Cola 4,50 Euro zu verlangen und dann ist es auch noch diese gepanschte Scheiß-Cola.
Richtig.
Dass die sagen, ja, nehmt ruhig mit, was ihr wollt. Und naja, ein Zehntel von dem
aus. Du kannst ja sagen, du gehst einfach davon aus, dass sehr viele Leute, die ins Kino gehen, nicht vorher sagen, oh, die 4,50 Euro sind mir zu teuer, ich hole mir lieber vorher noch aus dem Supermarkt den 1 Liter Cola für 1,50 raus, damit ich das Kino bescheiße, sondern dass viele Leute einfach ins Kino gehen, dann da sind, dann denken, ich habe jetzt Bock auf eine Cola, das gehört zum Kinoerlebnis dazu und drauf scheißen. Ja, das könntest, du könntest ja auch sagen, das macht einfach der Großteil und die Leute, die sich halt vorher meinen, beim Supermarkt das kaufen zu müssen, die sind uns dann halt egal.
Ja, also offensichtlich ist es so, weil ja die Schlangen immer noch unendlich lang sind, aber ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht, warum man überhaupt da Geld aus... Ich
meine, Kombination
um
aus
Pommes
ist scheiße und
Pommes,
es ist teuer.
Wenn es um Popcorn oder so geht oder Nachos, weil das kriegt man halt nicht mal so eben auf dem Weg dahin oder gerade so frisch und heiß und so, aber alles andere, Getränke, Gummitiere und Salzstangen und
Eis
so.
Eis ist auch ein Ding im Kino. Eis. Warum ist Eis im Kino so berühmt?
Weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
Ich glaube, es kommt alles daher, dass du versuchst als Kino den Leuten Dinge zu verkaufen,
die sie nicht haben,
die sie nicht haben können.
Nicht haben können.
Also Eis muss halt bis zuletzt gekühlt werden.
Stimmt. Ja,
und die dann irgendwie was Besonderes sind und das Kinoerlebnis. Und dann wird das halt so verkauft. Ja, das gehört halt. Ich brauche halt meine 7,50 Euro Nachos mit Käsesoße. Und am Ende sind es ganz billige Nachos, die in so einer billigen Kasten warm gemacht wurden. Und darüber wird die billigste Presskäsesoße, die auch einfach nur erwärmt wurde. Das ist ja noch nicht mal irgendeine kulinarische Kunst oder irgendwas, was dahinter steckt. Ja, ich kaufe mir nie was im Kino. Nie.
Ich habe mir also eigentlich immer habe ich mir einfach eine kleine Cola, was halt immer ein halber Liter ist.
Das ist auch so geil, diese Größen, ne?
Die auch, totaler Quatsch. Auch nicht nachvollziehbar. Völlerei, USA, XXL, Jumbo-Schreine. Hast du noch eine Sache? Ich würde nämlich gerne langsam zum Ende kommen.
Ja, ich möchte noch was abschaffen.
Schaff was ab.
Hamburg barft.
Barft?
Hamburg barft ist ein Hundefutter-Feinkostladen, der nicht irgendwo im coolen Innenviertel am Mühlenkamp ist, sondern ist im Mühlenkamp ist kein Innenviertel, aber der würde da gut hinpassen, der Laden, sondern hier bei uns an der Flughafenstraße neben dem Schneider und dem Trödelladen ist ein der Laden Hamburg barft. Der wird betrieben von einem Paar mit einem ganz, ganz kleinen Kind. Und die haben da hinten eine super teure Industrieküche drin, in der sie frisches Fleisch vom Schlachter selbst zerlegen und zu Delikatessen für Hunde machen. Und draußen hast du eine handgeschriebene Kreidetafel, wo dann die ganzen wöchentlichen Preise stehen. So hier die köstlichen Lammherzen für 6,50 das Kilo oder das ist ein bisschen wenig. Keine Ahnung, auf jeden Fall stehen dann da immer die Preise. Und das habe ich noch nie jemanden drin gesehen. Und es ist tatsächlich so, normalerweise hat man ein Mitleid. Junges Pärchen macht einen Laden auf, Unternehmergeist, wollen ihren Traum verwirklichen.
Aber
und so
warum mit so einer Idee?
Aber für diesen Traum gönne ich denen keinen einzigen Kunden. Das ist dieser Laden beleidigt mich jeden Tag, weil ich auch da denke, Dekadenz bis zum geht nicht mehr. Da haben Leute ihren Hund zu Hause und dann reisen sie extra, so die Vorstellung dieses Pärchens, zu Hamburg barft, bestellen vorher für die Woche den Speiseplan für ihren Köter und kredenzen ihm dann auf irgendwas um Teller mit so einer Haube wahrscheinlich noch oben drauf, so einer Silberhaube. Da ist es doch. Ey. Und der Hund würdigt es kein bisschen. Null. Du kannst den Chappi hinstellen. Das ist scheißegal. Die fressen den letzten Dreck. Und es ist auch, vielleicht ist es ein bisschen gesünder davon, aber es ist auch noch kein Hund daran gestorben, dass er zu viel Chappi gegessen hat, einen Tag früher. Das kannst du mir nicht erzählen. Und alles an diesem Laden widert mich an. Alles.
Okay, ich habe zwei Dinge dazu. Und eine könnte dazu führen, deine Angewidertheit ein bisschen zu reduzieren. Nummer eins.
Die sind irgendwie ganz sympathisch.
Ein bisschen traurig ist es auch. Es gibt Hunde, die sind extrem viel allergisch auf ganz viele verschiedene Sorten Fleisch. Ein mir bekannter Hund kann ausschließlich Kängurufleisch essen. Weil bei allen anderen Fleisch kriegt dieser Hund Ganzkörperausschlag
und ist schlecht. Aber warum? Ist das so eine Züchtung, bei der das ist? Oder ist das einfach eine zufällige
Genmutation? Ja, total überzüchtetes
Fleisch. Ja, das ist auch schon das Problem.
Ja, das ist ein Problem. Das ist gar keine Frage. Das ist ein Problem. Aber für die BesitzerInnen ist es super schwer, immer die ausreichende Menge Kängurufleisch zu bekommen. Das ist kein Witz. Das ist alles
egal. Ja, hol nicht so einen überzüchteten
Hund. Ich glaube, es gibt Känguru und Strauß und mehr geht nicht.
Hat Allergietest gemacht. Vegetarier geht nicht.
Ich glaube, das ist nicht gut für Hunde.
Das gibt's
und das
doch,
ne? Zweite ist, und das ist das, wo ich dich vielleicht ein bisschen mehr erreichen kann, ist das nicht vielleicht sehr positiv, weil so von Tieren, die geschlachtet wurden, auch wirklich alles Verwendung findet. Weil, ich habe mich erinnert, es gibt bei mir in der Nähe eine Rossschlachterei,
ja,
wo es alle möglichen Pferdefleischvarianten gibt, in Wurst und so. Eine Trägerwarnung für die strengen Vegetarier. Oh, ich
weiß, wo die ist. Ist die da in Eimsbüttel beim Hellkamp, bei der
Post? Ja, nee, nicht ganz so. Aber nicht weit von meiner Wohnung entfernt. Und was die aber halt neben ihrer normalen Karte auch haben, also da gibt es Wurst und Fleisch und Steak und Nacken und whatever. Und was sie aber auch haben, ist eine Extrakarte für Hunde, letzten Endes. Das ist jetzt nicht auf fancy, ich richte meinem Hund was auf den Teller an, sondern einfach die Dinge, die überbleiben. Ja. Eben halt Eingeweide, Gehirn
und sowas. Ja, okay. Das finde ich okay, aber ich habe den Eindruck, in dem Laden, das ist eher so, dass sie nur die feinsten Filetteile für die Hunde zubereiten. Ja, okay. Also die ganze Aufmachung ist es auch. Wenn du irgendwie sagst, okay, wir sind hier ein Spezialitätenladen für Hunde, die so gezüchtet sind, dass sie nur noch Kängurus essen können. Und wir haben hier alles möglich und können alles bestellen und so weiter und machen das logistisch für euch klar und bringen euch. Dann ist das was anderes, als wenn du diesen Laden so auf. Also der Laden soll halt auch die BesitzerInnen natürlich ansprechen.
Ja, ja, ja.
Und okay, vermittelt so ein Lebensgefühl von ich und mein Hund und so dieses, ich will nicht sagen, dieses Paris Hilton-Ding mit ihrer Töde da in ihrer Handtasche, das ist die falsche Richtung. Aber dieses, jeder Bereich meines Lebens muss schick, optimiert und durchdesignt sein. Und ohne zu reflektieren, einfach nur dieser Konsum von Unsinn. Und dann sitzen die da jeden Tag drin und keiner kommt rein. Immer sind die da alleine.
Das ist natürlich bitter, aber
und immer mit dem kleinen Baby dabei.
Auch nicht unbedingt die beste Lage.
Überhaupt nicht die beste Lage. Ich weiß nicht, wer da hingehen soll. Ob da Leute aus ganz Hamburg ankommen. Vielleicht wie so ein, es gibt ja diese Juweliersgeschäfte, wo auch nie jemand drin ist. Aber du weißt, wenn da einmal im Monat einer reinkommt und Diamanten
kauft, alle Kosten gedeckt.
Ist ja alles wieder drin. ja.
Aber das erinnert mich an eine andere Sache.
Hamburg Barft. Der Name.
Barft, ja.
Hamburg Barft. Oh Gott.
Es gibt einen Laden, ich habe leider gerade nicht auf dem Zettel, wo der ist. Das ist ein Laden für Taucherequipment.
Ja.
Finde ich auch ein bisschen fragwürdig in Hamburg, aber gut. Offenbar ist Bedarf da, die Leute tauchen gerne im Urlaub und decken sich hier ein, ist in Ordnung. Aber was der halt so hat, ist eine große Werbung vorne, wo sie so ein bisschen so schreiben, was sie so haben. Und ein ganz großer Teil davon, den du sehr prominent siehst, wenn du an diesem Laden vorbeifährst, ist, dass die offensichtlich Bedarf haben für Apnoe-Tauchen.
Was?
Apnoe. Oder Apnoe, sagen manche Leute, die nicht wissen, wie es ausgesprochen wird. Sind die Leute, die ohne Sauerstoffflasche für 8, 9, 10, 12 Minuten tauchen.
Ja.
Apnoe.
Und für die haben die Equipment?
Ja, das was denn bloß für Equipment, frage ich mich. Das ist genau das Ding, dass die Leute ohne Equipment unter Wasser gehen und dann 12 Minuten verharren und dann wieder nach oben klettern und einen neuen Weltrekord aufgestellt haben. Warum schreibt man das auf seinen Tauchladen drauf? Was braucht man denn da? Eine Nasenklammer?
Diese Wiederbelebungsequipment
vielleicht. so Vordrucke für Testamente oder so, dass du nur ankreuzen musst, wer was kriegt.
3, 2, 1, weg. Ja, also Organspendeausweis.
Organspendeausweis.
Der wasserfest ist. Wasserfeste
Organspende. Laminiert. Ein laminierter Organspendeausweis. Also so ein Bullshit habe ich seit langer Zeit nicht mehr gesehen. Also unfassbar. Also vielleicht unterschätze ich das auch und da muss man irgendwie, aber ich wüsste nicht.
Kennst du Barfußschuhe?
Ja, kenne ich. Ich habe Barfußsocken zu Hause.
Das finde ich, das geht eigentlich vielleicht in eine ähnliche Richtung, aber ich finde das ganz geil. Komischerweise gibt es die fast immer nur mit Einzelzehen. Also die Idee ist, okay, die haben auch so einen Claim irgendwie, your body is the best technology. So nach dem Motto, du brauchst keine fancy Supersportschuhe, deine Füße sind selber schon geil, deswegen verkaufen wir die super Technologie der Barfußschuhe, die du anziehst, die schützen dich halt vor Kälte und so weiter, aber dein Fuß, sagen ja auch immer alle, man soll möglichst viel barfuß laufen im Sommer, weil das sehr gesund ist für die Füße und die unterstützen das. Aber die haben vorne alle Zehen einzeln.
Ja, richtig.
Warum?
Weil das zum Barfußerlebnis dazugehört.
Na, vielleicht. Aber ich glaube, das ist eher so ein, damit es sich mehr so anfühlt. Ich glaube, das hat keinen medizinischen Grund. Ja, das gibt's auch. Lauter Produkte, die es gibt, die man kaufen kann.
Ich weiß nicht, welche Produkte man für Apnoe-Tauchen kaufen kann.
Heute hat mein Side-Chef, nenne ich ihn mal, also nicht mein eigentlicher Chef, sondern eine Nebenfigur des Chefs, hat mir erzählt, der ist nicht alt, aber der ist halt viel älter als ich, der ist irgendwie, weiß nicht, so 62 oder so, keine Ahnung. hat mir erzählt, dass seine Frau ständig Sachen bestellt, dass ständig Pakete bei denen ankommen, obwohl er nie irgendwas bestellt. Alles Mögliche. Und da habe ich gedacht, Mann, ihr seid schon so alt und bestellt euch so viele neue Dinge.
Das lohnt sich gar nicht.
Ja, aber nee, das ist natürlich böse gedacht. Der wird noch ein langes, gutes Leben haben. Und natürlich brauchen auch ältere Leute viele Dinge. Aber irgendwie hatte ich da das Gefühl von, die Leute kaufen sich zu viele Sachen.
Naja.
Also ist es offensichtlich so. Und du wirst überall dazu angehalten, Sachen zu kaufen und neu und besser. Und wenn du ein Hobby hast, dann so wie ich, musst du dich auch einrichten mit all dem ganzen Scheiß. Weil sonst ist es nicht the real shit. Ja, das ist aber auch alt und überholt und das ist jetzt auch alles, muss man jetzt auch nicht ewig betonen, die Konsumkritik und so.
Ja, es ist auch keine besonders neue Idee.
Ich möchte schließen mit einer Notiz, die ich nur deswegen drin gelassen habe, weil ich sie so lustig finde, obwohl ich sie nicht mehr verstehe.
Okay.
Aber jedes Mal, wenn ich sie sehe, freue ich mich
drüber. Dann lass uns das mal überlegen, was du damit gemeint haben
könntest. Hier steht, Waschmaschine mit Kompottmacher.
Mit Kompottmacher.
Ja, also offensichtlich wollte ich gerne eine Waschmaschine vielleicht,
die Funktion hat,
dass ich da drin Zucker und Früchte reintue und damit Kompott mache. Aber ich weiß nicht, warum.
Vielleicht hast du dir gedacht, dass man ja, um Kompott zu machen, muss man das ja erhitzen und das Wasser für die Wäsche muss auch erhitzt werden, nee, als Energiespar.
Aber das Wasser wird ja hinterher wieder abgesogen und es geht ja überall in die Ritzen rein. Ich kann.
Ja, aber du könntest ja zum Beispiel da so ein Glas reinstellen und das nur von dem heißen Wasser umspülen lassen und vielleicht reicht das ja aus. Das
wird zerstört.
Und was wird
zerstört? Also ich hatte offensichtlich irgendeine gute Idee, die ich hier im Podcast mit dir besprechen wollte. Und sie war Waschmaschine mit Kompott. Und Kompott ist auch ein Wort, das ich nicht benutze. Deswegen irritiert mich das auch. Ich sage Apfelmus und nicht Apfelkompott.
Ja.
Es gibt, glaube ich, Unterschiede. Das eine ist vielleicht stückiger als das andere.
Ja.
Mus ist mir
ja, ja.
Aber ich sage nie Kompott. Das muss eher so gewesen sein, dass irgendjemand anderes mir eine Geschichte erzählt hat oder dass das wirklich geht oder dass er eine Geschäftsidee hatte.
Ja, ich weiß aber nicht, ich fand's deswegen hübsch. Kann ich nur die Vermutung äußern. Eine Waschmaschine, wo man eine Einkerbung hat, wo man unabhängig von der Wäsche ein Glas Kompott reintun kann, was nochmal erhitzt werden muss. Und dann durch die 90-Grad-Wäsche, die du aus irgendwelchen Gründen wäschst.
Dann kann ich es lieber in die Mikrowelle oder in den Topf tun.
Ja, aber das andere muss ja sowieso, und das für einen Topf und die Mikrowelle musst du erstmal anmachen.
Das muss das mit dem Rühren zu tun haben.
Rühren, aber muss man da so viel rühren? Eigentlich ja nicht, ne?
Nein, Kompott machen ist ganz einfach.
Ja.
Du musst einfach nur das erhitzen und warten, bis es weich genug ist.
Also man könnte vielleicht sogar so weit gehen zu sagen, egal ob man das mit einer Waschmaschine verbindet oder nicht, man braucht einfach keinen Kompottmacher.
Ja.
Ja.
Es muss was anderes gewesen sein. Ich habe neulich Apfelmus gemacht selber.
Mit cool.
Zimt.
Nicht lecker. Cool. Nee,
also findest Zimt überflüssig, ne?
Nee, Zimt nicht überflüssig, Zimt finde ich ekelhaft. Ekelhaft. Ganz ekliges.
Dann gebe ich dir kein Glas mit.
Nein, bitte nicht. Lieber ein leeres.
Ein leeres Glas hättest du gerne?
Lieber als ein volles in okay, dem Fall.
Ich kann dir ein leeres Glas geben.
Du wolltest mir doch mal Erdbeermarmelade mitgeben.
Ja, die ist inzwischen aufgegessen.
Oh, toll.
Die andere auch, die du nicht wolltest, die Johannisbeermarmelade.
Ja, das ist nicht schlimm.
Vielleicht finden wir noch ein Glas.
Vielleicht finden wir.
Aber du weißt ja, sie ist sehr flüssig, wie ich schon dreimal
diesen Podcast erzählt habe. Ich möchte euch auch nicht nochmal drüber sprechen. Liebe Freunde da draußen, ihr hattet jetzt zwei sehr lange Folgen. Jetzt kommt eine kurze, die aber auch länger ist, als ich das eigentlich angedacht hatte. Egal, es hat Spaß gemacht, mal wieder. Wir haben wilde Themensprünge gemacht und wilde Niveaubrücken geschlagen. Ja. Zwischen Themen, die es eigentlich nicht zu schlagen gibt an Brücken. Naja. Ich danke dir auf jeden Fall dafür, lieber Benni. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Liebe Grüße. Drückt euch mal alle gegenseitig, wenn ihr wollt. Alle gegenseitig. Das wird nix. Aber egal. Ich komme nicht zum Ende. Möchtest du noch was sagen?
Nee.
Okay.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Bier, das wir getrunken haben heute.
Püllicke.
Püllicken. Püllicken von Veltins. Hätten sie mal Veltins weglassen sollen. Die versuchen doch einfach nur auf diesen Zug aufzuspringen, wo sie irgendwie so coole individuelle Sachen haben. Aber in Wirklichkeit ist es die fette Brauerei dahinter.
Ja.
Püllekin ist die umgangssprachliche Verkleinerungsform von Pulle.
Also ein kleines Püllekin. Deswegen heißt auch diese kleine süße Form. Könnt ihr nicht sehen. Es kann euch egal sein. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl.